Hallo zusammen, heute haben wir eine Sonderfolge mit dem Anwalt Dr. Oliver Srocke von Advant Beiten, der unter anderem auch den Spiegel vertritt und uns. Ich bin sehr gespannt. Bevor es heute losgeht, muss ich kurz eine Triggerwarnung loswerden. Es geht um MeToo in Deutschland und damit natürlich auch um sexualisierte Gewalt. Wer leider Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat, sollte die Folge vielleicht nicht hören oder zumindest nicht alleine. Tipps, wie man sich Hilfe holen kann, haben wir wie immer in den Shownotes. Ich kann nicht sagen, viel Spaß, weil spaßig wird es heute wahrscheinlich nicht, aber ja, alles Gute. Jingle ab.
Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
Olli, erstmal vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr cool, freut mich.
Wir müssen ja schon sagen, also wir kennen uns, wir sind Freunde. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt einfach irgendeine völlig neutrale Person bist, sondern du magst uns, du vertrittst den Spiegel, du vertrittst mittlerweile auch ganz offiziell die Viel Spaß GmbH und damit Hazel und mich. Hast Hazel und mich auch schon als Einzelunternehmen vertreten, hast zum Beispiel die Wortmarke Mutti ist kaputti angemeldet und so weiter und so fort, hast mich auch schon, weiß nicht, einmal oder zweimal erfolgreich gegen Luke Mockridge bzw. Scherz Bergmann verteidigt, kann man das so sagen?
Das kann man sagen, wie oft, weiß ich jetzt nicht, du hast schon so viel Ärger an der Backe gehabt, dass ich nicht mehr mitzähle. Nein, so ist es nicht, aber wir haben schon viel zusammen gemacht, das stimmt.
Du hast eigentlich so den gegenteiligen Beruf von uns, also Thomas und ich sind Comedians, wir machen Witze über Sachen und du hast so gefühlt, aus meiner Perspektive, einen sehr unlustigen Job. Du befasst dich dann mit den ganzen Dingen, die schieflaufen in Deutschland und schaust ganz, ganz penibel und genau hin und versuchst, das Ganze aufzuräumen. Wie würdest du deinen Beruf bezeichnen?
Einfach als Anwalt, natürlich. Nein, also versucht natürlich auch da ein bisschen Spaß reinzubringen. Also es muss ja nicht immer ganz trocken sein. Also ich würde mich jetzt nicht als Aufräumer betrachten in Deutschland. So ist es natürlich nicht. Ne? Also wir haben ja auch jetzt nicht nur mit solchen Geschichten zu tun, über die wir jetzt reden, sondern es ist schon ein bisschen vielfältiger auch. Also uns auch nicht immer wahnsinnig ernst. Also wenn wir jetzt neue Marke eintragen lassen, Hazel Thomas Cola Mix, dann ist es nicht so belastend für mich.
Ja, was ich noch interessant finde, ist, wie wahnsinnig oft wir mittlerweile Kontakt haben, weil es natürlich bei Medienschaffenden irgendwann auch einfach immer um geistiges Eigentum geht, wie man das definiert, wo das endet, wann man sagen kann, das wird gerade geklaut oder beschädigt. Und das ist ja im Prinzip dein Spezialgebiet als Medienanwalt, oder?
Na klar, also man hat hauptsächlich damit zu tun mit geistigem Eigentum, mit Kreativrechten, auch natürlich mit Äußerungsrecht und Persönlichkeitsrechten. Ich mache sehr viel Presserecht, das ist ja eigentlich mein Schwerpunkt. Aber klar, so in der Entertainment-Branche gibt es natürlich viele Berührungspunkte. Und wenn du so einen Laden hast, wie ihr ihn jetzt habt, auch in der Größe, hast du natürlich auch, bietest du extrem viel Angriffsfläche natürlich auf verschiedensten Wegen und oder hast natürlich selber auch zu tun mit Verletzungen deines Contents.
Also ne? Verletzungen klingt immer so krass, was bei YouTubern zum Beispiel total oft passieren kann, ist, also es ist natürlich formal eine Verletzung, aber dass man draußen dreht, dann läuft irgendwie hinten ein Kind durchs Bild, wo zufällig das Gesicht gezeigt wird und dann meldet sich halt jemand, ich will nicht, dass mein Kind im Internet ist und mahnt einen halt ab und dann heißt es irgendwie, entweder du löschst das Video bis zum so und so vielten oder es gibt Ärger.
Und dann knallt's.
Bei Außendrehs fürs Fernsehen früher ist es bei jedem Dreh gefühlt passiert. Also das kann man einfach nicht vermeiden. Das passiert einfach sowas, weil diese Drehs auch oft sehr schnell passieren und so weiter. Manchmal mahnen einen ja Leute sogar ab wegen Häuserfassaden wegen Nummernschildern oder sowas. Und das ist im Prinzip auch so Persönlichkeitsrecht. Was ich noch spannend finde, die Frage, ich wurde, glaube ich, oft abgemahnt mit der Begründung, meine Reichweite wäre inzwischen schon so groß, dass ich wie ein Medienhaus behandelt werden müsste und dass es nicht eine Privatmeinung ist, wenn ich sage, zum Beispiel Luke Mockridge ist scheiße. Also ich habe ja tatsächlich war das eine Abmahnung oder eine Unterlassungserklärung? Was ist eigentlich der Unterschied? Ich weiß es gar nicht genau.
Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Ja. Also um mal kurz nochmal einen Schritt zurückzugehen. Also ich glaube, das Phänomen, dass natürlich jetzt immer mehr Abmahnungen in der Welt sind oder alles immer scheinbar komplizierter wird mit so einem Dreh. Das liegt natürlich schon auch daran, dass die Leute einfach sensibilisierter sind für solche Themen, ne, als früher. Vor 10 Jahren hat kein Mensch oder haben sich die wenigsten Menschen darum Gedanken gemacht, ob sie irgendwelche Rechte geltend machen können, wenn sie irgendwo durchs Bild laufen oder so. Ne? Also ich glaube, das hat schon so ein bisschen so ein Kulturwandel stattgefunden. Das muss ja nicht verkehrt sein. Das ist aber wirklich einfach, liegt nicht daran, dass irgendwie sich da die Rechtslage verschärft hätte. Ich glaube, das Bewusstsein dafür, für Persönlichkeitsrechte oder Privatsphäre, was auch immer, ist einfach größer geworden. Und es gibt natürlich auch dann natürlich auch dementsprechend auch dann Anwaltskanzleien, die sich, die dann Betätigungsfeld sehen und sich da spezialisieren und da vielleicht auch nach Leuten suchen. Ne, das ist ja ein ganz normales Business irgendwie.
Heute soll es vor allem um MeToo gehen, aber vielleicht noch kurz vorweg. Ist es vielleicht auch so eine Art Amerikanisierung des Justizsystems, dass man bei allem versucht rauszuholen, was geht, dass dann irgendwann bei uns auch auf den Hosen steht, Vorsicht, könnte zu eng sein oder nee. Auf den Kaffeetassen, Vorsicht, könnte heiß sein wie in den USA und so.
Ja, klar, Sie könnten sich bei diesem Hamburger irgendwie verbrennen.
keine Babys in Mikrowellen stecken.
Ja, und klar.
So. Also Thomas, du meinst, dass aus dieser Klagewut dann irgendwann eine Hinweisewut
genau, so eine übertriebene Vorsicht.
Ja, ich glaube, es sind ja ziemlich viele verschiedene Themen. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir so eine Amerikanisierung haben. Es ist ja eher so, dass in Amerika zum Beispiel beim Thema Meinungsfreiheit oder sowas sind die da viel, viel liberaler als wir hier. Ne? Da darfst du im Grunde alles sagen. Das ist das allerhöchste Gut. Das ist dann bei uns viel, viel rigider. Deswegen würde ich nicht sagen, eine Amerikanisierung. Auch in Deutschland und in Europa gibt es halt immer stärkere Reglementierung, guckt dir Datenschutz an oder sowas. Ne? Das ist natürlich alles Themen, die gab es einfach früher nicht. Es kommt nicht aus Amerika, würde ich nicht sagen. Also es liegt natürlich einfach daran, dass einfach auch wahnsinnig viel mehr produziert wird und es viel mehr Content gibt und Leute viel schneller eine riesen Reichweite haben. Früher kannst du ja nur deine Produkte unter das Volk bringen, wenn du halt irgendwie eine Fernsehshow hattest oder so. Heute kann es jeder. Ne? Auch Produktion ist einfach und geht schnell, aber du hast sofort eine riesen Reichweite, egal was für ein Kram du machst und was für ein oder wie unsensibel du vielleicht auch bist im Umgang mit solchen Themen. Ne?
Fangen wir gleich vielleicht an mit der mit dem Thema des Podcasts heute. Ich werde versuchen, den so ein bisschen zu moderieren, weil ich ja ein bisschen so zwischen den Stühlen bin. Olli ist sozusagen der Fachmann für das Rechtliche und Hazel ist ja Entertainerin und ich bin halt weder noch.
Mal vor, mal hinter den Kulissen.
Hazel ist Fachfrau für alles andere.
Ich habe eine Nachricht bekommen, die ich ganz spannend finde. Mit der kann man einsteigen, weil sie auch sehr nett formuliert war. Also grundsätzlich natürlich immer an euch, bleibt nett, Freunde, egal welche Meinung ihr habt. Hey, aktuell kommen ja neue Meldungen zu Luke Mockridge und Ines Agnoli. Thomas und du hattet ja unter anderem auf dem Comedypreis klar Stellung bezogen, was nach damaliger Faktenlage auch nicht falsch war. Aktuell würde ich hier anders bewerten als damals. Viele fordern ja jetzt Entschuldigungen etc. Daher als Frage, vielleicht auch mal als Thema im Podcast, wie würdet ihr die Sache heute bewerten? Würdet ihr mit dem Wissen, dass ein großer Teil der Aussagen von Ines Agnoli mittlerweile als sehr fragwürdig gelten, lasse ich jetzt mal so stehen, heute anders mit dem Fall umgehen? Eine öffentliche Entschuldigung zu fordern, finde ich polemisch, aber ganz generell, wie steht ihr zur aktuellen Diskussion? Ansonsten einfach mal viel Liebe an euch, liebe Grüße, ich feiere eure Videos und den Podcast.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Zuschrift. Meine Frage an dich, Olli, hat sich denn an der Faktenlage wirklich etwas geändert? Ich glaube, es wird hier Bezug genommen auf das Buch von Alexander Stevens, wo es ein Kapitel gibt zum Thema Hashtag keine Konsequenzen für Luke, was natürlich eine Anspielung ist auf die ganze Bewegung Konsequenzen für Luke, die sich damit befasst mit dem Fall Ines Agnoli versus Luke Mockridge, um es jetzt mal ganz polemisch auszudrücken. Hat sich die Lage geändert?
Da hat sich gar nichts geändert. Ne? Es gibt tatsächlich überhaupt nichts Neues in dem Fall. Damit ist die Frage eigentlich wirklich beantwortet. Nein, ich weiß natürlich,
wie ist das Buch zu bewerten? Also dieser Text, weil der Alexander Stevens sagt ja so ein bisschen, ich habe mir die Akten nochmal angeschaut und ich habe mir die Akten nochmal ganz genau angeschaut und bin da
zu
folgendem Schluss.
Also von welchen Akten spricht er? Wieso hat er Zugang zu denen und alle anderen angeblich nicht? Weil meiner Auffassung nach ist es so, dass wir alle schon immer Zugang zu all diesen Informationen hatten. Er hat es jetzt jedoch zusammengefasst und mit einer nicht unüberlesbaren starken Tendenz dazu, dass er auf der Seite von Luke Mockridge steht.
Genau, es ist schon ziemlich tendenziös formuliert. Also zum Beispiel, als hätten wir, Hazel, diese Bewegung Konsequenzen für Luke losgetreten und auch als wären wir zu feige gewesen, um Luke auf unser Shirt zu schreiben statt Comedian XY, wobei damals schon klar war, dass jeder, der was zu dem Thema öffentlich sagt, sofort abgemahnt wird, was ja bei uns dann auch der Fall war.
Ja, und wir wurden auch nicht namentlich erwähnt im Buch von Alexander.
Es war so, als hätten sie,
Komiker-Ehepaar.
Als hätten wir die ganze Medienbranche aus einer Laune heraus geiselhaft genommen und gesagt, wir erpressen euch jetzt, dass ihr unbedingt alle Stellungen bezieht gegen Luke Mockridge und da mal ein bisschen Stunk macht. Einfach so.
Genau, also Orly, bevor du jetzt deine durchaus qualifizierte und sehr, sehr von mir geschätzte und interessante Meinung preisgibst, möchte ich kurz mal sagen, was ich überhaupt in einem Podcast zu diesem Thema verloren habe, weil zu mir als Person gibt's einiges, was man wissen muss in dem Thema. Und zwar, ich möchte eigentlich von allen gemocht werden. Ich möchte eigentlich einfach meinem Beruf als Komikerin nachgehen und in der Öffentlichkeit Witze machen. Das ist so quasi mein Ziel. Aber mein Ziel ist es auch, und zwar ganz akut in diesem Fall über dem erstgenannten Ziel, dass die Comedy-Szene in Deutschland eine Szene des Respekts, des Miteinanders ist und nicht eine Szene, in der halt MeToo stattfindet, also das heißt, in der sexualisierte Gewalt und struktureller Machtmissbrauch stattfinden, ausgeübt werden, weil ich einfach glaube, dass es die Qualität der Comedy besser macht, wenn letzten Endes Sachen wie Talent und Fleiß zu Erfolg führen und nicht, ich drück mal ein Auge zu und lass irgendwas mit mir machen.
Aber jetzt weichst du ja schon fast aus. Beantworte mal die Frage, Hazel. Würdest du das noch genauso machen wie damals?
Nee, das ist für mich die Erklärung, warum ich es genauso nochmal machen würde, weil ich einfach finde, dass der Fall Konsequenzen für Comedian XY in dem Fall ist für mich auch wirklich Konsequenzen für Comedian XY. Also egal wofür XY steht, wenn ein Fall des sexuellen Missbrauchs oder des sexuellen Machtmissbrauchs vorliegt, durch eine Person in der Comedy-Branche, dann ist es für mich total wichtig, dass damit auch umgegangen wird in der Öffentlichkeit. So, das wollte ich dazu sagen. Was würdest du sagen, Oliver?
Was würde ich dazu sagen? Also fangen wir nochmal von vorne an. Wie kommt es dazu? Was ist jetzt für ein Buch? Gibt es was Neues? Haben wir schon gesagt, es gibt eigentlich gar nichts Neues.
Ist das einfach nur jemand, der sein Buch verkaufen will?
Rechtsanwalt, natürlich. Das ist einfach jemand, der offensichtlich Kapital schlagen will aus dem Fall, mit dem er vor allen Dingen einfach gar nichts zu tun hat. Ich habe das natürlich jetzt auch mitbekommen. Da läuft ja auch irgendwie eine Art Kampagne, also auf jeden Fall eine beispiellose Schmutzkampagne momentan gegen Ines Anjuli, das kann man glaube ich schon sagen. Wer die jetzt losgetreten hat, keine Ahnung, brauchen wir nicht spekulieren an der Stelle, aber da spielt dieses Buch irgendwie eine Rolle. Man kann ja versuchen, jetzt mal da objektiv ranzugehen. Das wollen wir ja probieren. Wir haben ja gesagt, wir sind eigentlich jetzt nicht völlig neutral natürlich aufgrund unserer Rollen. Aber wenn man es mal ganz objektiv anguckt.
Also zwei Dinge dazu. Zum einen, ich feiere jetzt nicht quasi rund um den Spiegel, so komplett, weißt du so? Es gibt auch Texte vom Spiegel,
wieso?
Die ich nicht...
Wo ist das Problem?
Es gibt auch Kolumnen, die ich manchmal ein bisschen übertrieben finde oder manche Filmkritiken vor allem, die ich ganz anders sehe, ja, das ist das eine. Und zum anderen, wir haben natürlich auch Künstlerkolleginnen, die mit Luke Mockridge anders als wir befreundet sind und da in einem inneren moralischen Konflikt sind oder sagen, war das denn überhaupt so schlimm? Oder die vielleicht sogar selbst negativ Erfahrungen mit Ines und Anjuli gemacht haben und sagen, ja, die hat doch da vielleicht auch irgendwie Fehler gemacht oder so. Also wir sind schon und wir wollen auch offen sein für die Idee, dass man zumindest noch irgendwie darüber reden kann, über das Thema. Nicht, dass die Fronten komplett verhärtet sind und es einfach nur auf Klingenkreuzen aus ist. Aber so wie der Alexander Stevens das geschrieben hat, ein Teil davon ist jetzt ja auch letzten Freitag am 1. September gerichtlich verboten worden vom Landesgericht Hamburg. Ines Anjuli hat ja erfolgreich gegen das Buch geklagt. Teile des Mockridge-Kapitels sind rechtswidrig und dürfen so nicht verbreitet werden. Das sagt ja eigentlich schon alles. Es gibt natürlich noch Rechtsmittel dagegen und so weiter. Aber mal davon ganz unabhängig. Schon der erste Satz von dem Kapitel ist ja, alles begann mit einem Artikel. Und das ist ja schon einfach falsch, oder?
Ja, es fängt einfach schon noch viel früher an. Das Buch heißt ja falsch verdächtigt, schockierende Fälle des bekannten Strafverteidigers. Und der Fall an Mockridge ist ein Fall, mit dem er gar nichts zu tun hatte. Das ist gar nicht sein Fall. Ja, also ist eigentlich schon der Titel des Buchs ist schon ein Fake. Ja. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen Fällen aussieht. Das ist ja irgendwie ein Buch, was sich nicht nur mit dem Fall Mockridge beschäftigt, sondern mit so 15 oder 16 angeblichen Falschverdächtigungen. Ne? Es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, tausend so Bücher, irgendwie die lustigsten Rechtsirrtümer und die langweiligsten Gesetze. Es gibt immer welche Typen, die irgendwelche Bücher schreiben. Keine Ahnung. Ich wünschte, ich hätte mal so viel Zeit, dass ich mal ein Buch schreiben kann über Fälle, an denen ich überhaupt nicht beteiligt bin. Keine Ahnung. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich was anderes machen. Aber egal. Also das fängt mit dem Satz eigentlich schon an. Also hat mit dem Fall nichts zu tun.
Und so. Der Unterschied ist natürlich, dass alle, die in Anführungsstrichen Schmarrn schreiben zu dem Thema, was in Luke Mockridge's Richtung geht, nicht von seinen Anwälten abgemahnt werden. Und was in Ines Agnoli Richtung geht oder in Anführungsstrichen Team Ines ist, wird natürlich sofort abgemahnt.
Ja, klar, das ist natürlich so part of the game, ne, wahrscheinlich. Mhm. Aber du hast ja angesprochen, also es fängt dann an, das Kapitel mit dem Satz, alles begann mit einem Zeitungsbericht. Mhm. Also das ist sozusagen die klare Lüge, dass am Anfang dieser Geschichte der Spiegelbericht, der damit definitiv gemeint ist, das sagt er auch später, alles ausgelöst hätte. Ne? Es geht dann weiter. Also der erste Satz lautet, alles beginnt mit einem Zeitungsbericht. Die Karriere von Luke Mockridge war irgendwie auf dem Höhepunkt. Es gab überhaupt keinen Schatten, der drauf gefallen ist. Tausende Preise und ausverkaufte Tourneen und Fernsehshows mit hohen Einschaltquoten. Also alles war perfekt. Dann kam der Zeitungsbericht und dann lag alles in Scherben. Und da muss man sich einfach mal ganz objektiv angucken. Ich versuche jetzt wirklich neutral objektiv zu machen, indem ich das wiedergebe, was Luke Mockridge's Anwalt selbst vor Gericht geschildert hat, was die Chronologie des Falls anbelangt. Und dann kann man nur mal sagen, dass schon Monate vorher, 6, 7 Monate vor dem Erscheinen des Spiegelberichts, natürlich diese ganze Welle schon schwappte, der Fall öffentlich diskutiert wurde im Internet. Luke Mockridge sagt, er hat einen riesigen Shitstorm gehabt. Er sagt, er war schon in einer psychischen Krise. Er war in, wie gesagt, psychologischer Behandlung deswegen. Alles Monate vor dem Spiegelbericht. Es gab Krisensitzungen mit Sat.1. Sat.1 musste ein Statement abgeben, schon im April oder so. Der Spiegelbericht kam am Ende September. Er hat schon Wochen, Monate vor dem Spiegelbericht öffentlich verkündet in einem langen Instagram-Statement, dass er sich bis Ende des Jahres zurückzieht und eine Auszeit nimmt. Das sind jetzt einfach alles Fakten, beziehungsweise sogar die chronologische Darstellung von Luke Mockridge in dem aus unserem Gerichtsverfahren.
Also alles, was
also
vor
das
diesem
alles, was vorher, Zeitungsartikel das ist alles vorher, Wochen, Monate vorher. Mhm. Und dann fängt dieser Artikel hier an, alles beginnt mit einem Artikel, mit einem Zeitungsartikel. Kannst du einfach sagen, das ist ein Fake. So.
Das ist Trash.
Das ist einfach Trash. Und es soll natürlich, ist ja klar, warum das passiert. Das soll natürlich jetzt so dieses Narrativ bedienen, dass man sagt, da ist jemand gecancelt worden. Mhm. Ja? Spricht ja auch die Anwälte von Mockridge sprechen von einer Vernichtung, Hinrichtung. Das sind dann auch immer irgendwie so eine gewisse Kriegsrhetorik, die dann da stattfindet. Das soll das natürlich unterstützen, dass man sagt, vorher war alles in Ordnung und du gehst hin und veröffentlichst eine Geschichte und lieferst jemanden aus und sein Leben bricht zusammen. Jetzt muss man dazu sagen, man muss natürlich Verständnis haben, was solche Vorwürfe, egal ob sie jetzt unberechtigt sind oder berechtigt, mit einem Menschen machen, wenn die ans Licht kommen, auch in so einer Dimension. Es ist ja klar, dass dann so ein Bericht im Spiegel natürlich das alles nochmal auf eine andere Ebene gehievt hat, da natürlich mal ganz andere Rezipientinnen davon Kenntnis erlangt von der Diskussion. Aber das ist keine Enthüllungsgeschichte gewesen. Gibt es ja auch ganz oft. Ne? Es gibt ein großes Investigativteam, die enthüllen Geschichten, sind an Sachen dran, ein Scoop. Du enthüllst Sachen, von denen noch keiner was wusste. Das heißt, es ist ein Wirtschaftsskandal, was auch immer. Kann auch ein MeToo-Skandal sein. Gibt es ja auch die Fälle. Mhm. Zack, ein Artikel, alle. Was? Nie gehört, wusste ich nie. Das ist etwas ganz anderes was hier, als das, was hier passiert ist. Ne? Hier hat im Grunde der Spiegel hat über diese öffentliche Debatte, die da geherrscht hat, berichtet. Mhm. Und hat die nicht ausgelöst. Und da kann man natürlich immer noch diskutieren. Das heißt ja nicht, dass es alles zulässig war. Aber du kannst halt nicht die Geschichte erzählen. Hier wurde jemand gecancelt. Wurde jemand komplett über Nacht durch einen Artikel aus seinem Leben gerissen. Und das wird halt in diesem Buch so dargestellt. Und dann brauchst du eigentlich gar nicht weiterlesen. Ich meine, wir haben jetzt geguckt, wie der Titel aussieht. Da ist ein Fehler drin. Wir haben geguckt, wie der erste Satz aussieht. Und dann geht's halt weiter. Und die Geschichte ist halt so, das geht dann weiter mit so Unwahrheiten wie der Hashtag Konsequenzen für Luke nach. dem Artikel erst entstanden sei. Das war auch 6-7 Monate vorher.
Und, ja, ich finde es noch witzig, dass, oder das just, wenn, das man überhaupt, wenn man überhaupt witzig sein, sagen kann, dass in meinem ersten Podcast zu dem Thema, den ich alleine aufgenommen habe und den ich ja dann auch wieder runternehmen musste im Zuge der ersten Abmahnung, weil ich den einfach zu dem Zeitpunkt nicht neu aufnehmen wollte und so weiter, und da einige Sachen halt drin waren, die so ein bisschen, wo man sich streiten kann. Da habe ich Jorin de Wiese nicht erwähnt, die den Hashtag Konsequenzen für Luke mitgeprägt hat, auch als Schutz für sie. Mhm. Und die hat danach zu mir gesagt, hey, warum hast du mich nicht erwähnt? Ihr habt den Hashtag doch verwendet von mir. Also dass es wie auch natürlich innerhalb der Bewegung Spannungen gibt oder durchaus, dass man sich halt austauscht und natürlich finde ich auch nicht alles super glücklich, wie es auf der Seite von, in Anführungsstrichen, Team Ines gelaufen ist jetzt im Nachhinein. Weil ich glaube, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte man jetzt diese ganzen Diskussionen nicht. Also ich glaube, ich finde es halt auch zum Beispiel total schade, dass es jetzt so einfach möglich ist, das Ganze wie einen Rosenkrieg darzustellen, der es ja einfach nicht ist. Also genau, in also dem Artikel vom Spiegel gab es ja ganz viele Vorwürfe von verschiedenen Leuten und wir haben natürlich auch in Köln und uns deswegen auch an der Bewegung mit beteiligt, ganz viele Geschichten gehört. So wurde ich ja sogar in dem Spiegelartikel zitiert. Jeder in Köln hat Dinge bezeugt, glaube ich, werde ich da zitiert. Und das stimmt einfach.
Genau, also was meiner Meinung nach einfach viel zu oft, viel zu krass untergeht, ist, dass es hier nicht eine Ex-Freundin, die irgendwie in Anführungszeichen beleidigt ist.
Ja, die crazy Borderline-Bitch, die ein bisschen rumnervt.
Lady, die jetzt verlassen wurde, die jetzt Aufmerksamkeit möchte, so ist die Geschichte ja nicht. Und wenn sie so erzählt wird, ist sie auch falsch, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Fälle, die von einem ähnlichen Muster berichten.
Ja, klar. Also das muss man natürlich auch sehen. Das ist von Anfang an eine Verdachtsberichterstattung gewesen. Das heißt, da hat niemand sich hingesetzt und hat behauptet, Luke Mockridge sei ein Vergewaltiger. Das ist von Anfang an, also ich kann jetzt erstmal nur für diesen Spiegelartikel sprechen, es gab ja noch ganz viele andere Berichterstattungen. Da wurde besonders viel Wert drauf gelegt, klarzumachen, das kann sich jeder nochmal angucken. Da wird schon im Teaser, heißt es irgendwie, es gab ein Ermittlungsverfahren, es ist eingestellt, es ist nur ein Verdacht. Es kann sein, es kann nicht sein, da steht ausdrücklich drin. Es kann sein, dass Ines Anjuli eine Lügnerin ist und dann ist er das Opfer. Oder es ist eben umgekehrt, also 50-50 so ungefähr. Und es heißt auch, letztendlich wird wahrscheinlich niemals 100%ig die Wahrheit rauskommen. Das können nur zwei Leute wissen, wie es wirklich war. Genauso steht das da im Artikel drin. Und es geht nicht darum, da jetzt die Wahrheit zu behaupten oder zu sagen, man wisse, so, das wird ja in dem Buch von Herrn Stevens auch so dargestellt, der Spiegel hätte das Ganze als Justizskandal dargestellt oder als Fehlurteil empfunden, diese Einstellung des Verfahrens. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Ne? Das würde man sich gar nicht ausnehmen. Man kann ja nur hingehen und kann sich die Verdachtslage angucken und kann das dann beschreiben und kann die Gegenseite Positionen darstellen und man kann, was man auch gemacht hat, dann gucken, gibt es möglicherweise irgendwie noch weitere Personen, die ähnliche mutmaßliche Vorfälle schildern, ja, dass man irgendwie gucken kann, gibt es da vielleicht ein Verhaltensmuster, so ein Beziehungsverhalten, was vielleicht öfters vorkommt.
Ja, weil der Spiegel ist ja kein Klatschblatt, der es für berichtenswert hält, wenn sich zwei Leute streiten, weil sie sich gerade geschieden haben oder getrennt haben, oder? Also dafür gibt es ja genug andere Medien, die das für berichtenswert halten. Ich erinnere mich da in den USA, kam das, glaube ich, in den News, als ich mal da war, als sich Brad Pitt und Angelina Jolie getrennt haben. Also nur mal so, wenn man sich vorstellt, in der Tagesschau käme das als erstes. Ja, irgendwie so, Helene Fischer hat sich von ihrem Freund getrennt. So, das ist in Deutschland einfach, es gibt da den Unterschied zwischen Medien wie, sage ich jetzt mal, Spiegel, FAZ, Zeit, SZ, die gewisse journalistische Standards haben und dann gibt's halt diese ganzen Klatschblätter, die einfach irgendwas schreiben und dann am Schluss hoffen, dass sie nicht zu viel Strafe zahlen müssen und fertig.
Ja, klar, also das wäre sonst kein Thema jetzt für den Spiegel gewesen, wenn sich einfach zwei Leute trennen und es da vielleicht ein bisschen Ärger gibt. Also Rosenkrieg, keine Ahnung, Rosenkrieg, stell mir vor, dass man so mit Vasen wirft oder sowas. Weißt du, aber das hat ja nichts zu tun mit dem Fall, in dem eben eine Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung. Ne? Das ist für mich kein Rosenkrieg. Aber man muss letztendlich sagen, da kann sich ja auch jeder irgendwie eine Meinung drüber bilden und kann aufgrund der eben bekannten Informationen oder so, das steht ja irgendwie jedem frei. Aber einen Punkt will ich nochmal machen, weil wir das vorhin ja jetzt angerissen hatten. Definitiv gibt es halt nichts Neues. So. Mhm. Also da hat sich, also dieser Vorfall ist irgendwie, der mutmaßliche Vorfall ist mittlerweile ja schon irgendwie über 4 Jahre her. Irgendwie das Strafverfahren ist schon seit 3 Jahren eingestellt und auch der Spiegelartikel ist schon 2 Jahre alt. Und da haben ganz viele Leute seitdem da drauf geguckt, auf die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft, die hunderte von Seiten lang ist, irgendwie wahrscheinlich, und irgendwie auch auf das Verfahren, was wir da führen. Da haben ganz viele Leute sich mit beschäftigt, also Staatsanwälte, Strafverteidiger, Anwälte jetzt auf Seiten von Luke Mockridge in einem pressrechtlichen Verfahren oder eben beim Spiegel, in den Leute sich mit beschäftigt. Und du kannst davon halten, was du willst, aber du kannst nicht nach 2 Jahren hergehen und sagen, jetzt gibt's was Neues. Das ist ja jetzt auf einmal die Geschichte. Das gibt halt gar nichts Neues. Also das ist ja so... Das, wie du es gesagt hast, ne? Der Style ist ja so, ich habe mir die Akte nochmal ganz genau angesehen.
Ja, also es werden ja auch Titel benutzt wie, was ich bisher gar nicht sagen durfte.
Ja,
das
hat
damit
bisher gar nichts
nicht
zu tun. Und diese Akte kann man sich auch nicht einfach bestellen und so. Ne? Also die muss er irgendwoher bekommen haben. Du kannst ja nicht einfach bei der Staatsanwaltschaft anrufen und sagen, ich interessiere mich mal für den Fall, schieb mir mal die Akte. Das geht natürlich nicht. Also ich hatte halt irgendwoher bekommen, ne? Aus irgendeiner Ecke. Keine Ahnung. Und da stelle das jetzt so dar, als würde er da was Neues entdecken. Also das ist ja fast schon, also ich empfinde das ja fast schon als Vorwurf in Richtung der Anwälte von Luke Mockridge, ehrlich gesagt. Oder auch der Staatsanwaltschaft, die da irgendwie monatelang...
So, ich mach's jetzt richtig sauber.
Also, die haben da monatelang rumgeprüft, so, bis sie das Verfahren eben eingestellt haben und schreiben dann seitenlange Begründungen dafür. Keine Ahnung, wir streiten jetzt seit 2 Jahren mit den Anwälten von Luke Mockridge über die Zulässigkeit dieser Berichterstattung im Spiegel. Da muss er auch wohl irgendwelche Schriftsätze zugespielt bekommen haben, keine Ahnung. Und ich meine, wenn du jetzt einfach einmal so in die Akte guckst und findest dann irgendwie auf Seite 37 den Entlastungsbeweis, ja ey, das haben die vorher alle nicht gefunden oder was? Also wir würden da irgendwie da seit Jahren alle rumzackern, was ist denn das für eine Geschichte?
Wenn der Spiegel so wahnsinnig sauber arbeitet, wie er deiner Meinung nach ja tut, wieso kann es dann trotzdem passieren, dass nicht nur bei Luke Mockridge, sondern auch jetzt bei Till Lindemann oder bei noch einigen anderen Leuten in den vergangenen Monaten. Es gab noch den einen Sternekoch, dann gab es den einen Chefredakteur von dem Magazin in der Schweiz. Mhm. Wieso kann es dann trotzdem passieren, wenn der Spiegel so sauber arbeitet, dass der Spiegel im Nachhinein Formulierungen wieder ändern muss oder dass Dinge zurückerobert, eingefordert werden können?
Ja, na gut, also grundsätzlich muss man sagen, Fehler passieren natürlich überall und auch beim Spiegel. Also ich glaube, das würde da jetzt keiner anders darstellen. Du musst dir allein mal angucken, natürlich, was da an Content, also was an Output da ist, also von der Masse her. Ne? Es gibt ja nicht nur einmal in der Woche ein Spiegelheft, sondern es gibt natürlich Spiegel Online, es gibt Spiegel TV, es gibt viele Audio-Podcast-Formate.
Und was auch die Gegenseite, muss man sagen, als Sieg feiert. Also es ist ja dann immer so, er hat nicht 8 Frauen belästigt, sondern nur 7. So.
Ja, man muss auch gucken, teilweise, über was gestritten wird. Ne? Wir haben tatsächlich auch einen neuen Fall gehabt. Da geht es jetzt nur noch darum, dass der... also der mutmaßliche Täter, der eine ganze, also zumindest sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, unzählige Fälle von sexueller Belästigung und Grenzüberschreitung und sexualisierter Gewalt begangen zu haben, der streitet jetzt teilweise auch noch drum, der soll den Brüsten einer Mitarbeiterin Spitznamen gegeben haben und sie, ne, und waren deine XY wieder im Einsatz am Wochenende und so weiter. Ne? Und da wird jetzt mittlerweile nur noch drum gestritten, ob er sich diesen Spitznamen selber ausgedacht hat oder ob er den einfach benutzt hat, wenn er schon vorher da war. Ne? Kannst du dann auch fragen, so ernsthaft, so dass darum soll es jetzt noch gehen?
Also aber es ist so ein bisschen wie, wenn Thomas sagt, er war beim Sport, er hat 20 Kniebeugen gemacht und 10 Liegestütze und dann sage ich, ja, bei der eigenen Liegestütze hast du nicht mit der Nasenspitze den Boden berührt, du hast also gar keinen Sport gemacht.
Ja, so ist natürlich klar. Also ist natürlich nicht immer so, ne? Wir streiten bei Luke Mockridge natürlich schon auch um wesentliche Teile der Berichterstattung und
aber das ist ja letztlich einfach Kriegsführung. Also es ist ja Emotionalismus. Man zieht es auf eine emotionale Ebene und versucht dann einfach einen Fehler bei der Gegenseite zu finden und dann zu sagen, die ganze Gegenseite ist heuchlerisch. Also wenn man sagt so, Greta Thunberg hat einmal aus dem Tetrapack getrunken oder ist einmal Monster Truck gefahren und deswegen ist alles, was sie gesagt hat, Schwachsinn.
Ja, ist natürlich eine ganz übliche Taktik, jetzt gar nicht speziell für diese Fälle, über die wir jetzt hier reden, dass du natürlich, du hast eine kritische Berichterstattung, geht vielleicht über 4-5 Seiten und dann setzt du halt irgendjemand dran, der von deinen Leuten, der da irgendwie einen Fehler findet oder einen Halbsatz findet, wo vielleicht eine Unrichtigkeit drin sein könnte. Du gehst vor Gericht und vielleicht schaffst du es irgendwie, diesen Halbsatz zu verbieten. Und dann kannst du natürlich rausgehen und sagen, wenn du angesprochen wirst, ne, auf den möglicherweise wie enthüllten Skandal, was war denn da los? Hast du es gelesen so im Spiel? Ach, der Artikel, ja, haben wir längst gerichtlich, haben wir dicht gemacht. So. Aber zurück zu deiner Frage, warum passieren Fehler? Wie gesagt, Fehler passieren erstmal überall. Versuch's natürlich zu vermeiden. Wir haben der Spiegel hat eine riesige Dokumentationsabteilung und arbeiten über 50 Faktenchecker, die wirklich jeden Satz überprüfen, so gut es geht. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Studentinnen oder so, sondern sind tatsächlich alles Fachleute. Also es sind Ärzte, Soziologen, Volkswirte, die tatsächlich auch ressortbezogen arbeiten, ne? Und dann je nachdem, was es eben in der Geschichte geht, dann da im Einsatz sind. Besondere an diesen Fällen jetzt hier, die wir jetzt hier haben, das ist noch was ganz anderes. Das ist ja eine Verdachtsberichterstattung, habe ich vorhin schon gesagt. Da geht es ja jetzt nicht um richtig oder falsch. Also da kann jetzt auch keiner vorher hingehen und kann das prüfen und kann sagen, so, gab es jetzt hier einen sexuellen Missbrauchsfall? Ja oder nein? Schafft man die Beweise ran? Sonst können wir es nicht bringen, sondern es ist eine Verdachtsberichterstattung. Das heißt, du bringst nicht zum Ausdruck, die Tat ist begangen worden, sondern da steht jemand unter Verdacht. Mhm. Ja, und da gibt es bestimmte Kriterien, die du erfüllen musst. Da geht es ja nicht um Wahrheit oder Unwahrheit. Du musst es danach, auch wenn du verklagt wirst, musst du nicht beweisen,
was sind die
dass
Kriterien?
Was Kriterien sind. Zum einen, du brauchst das Kernkriterium, du brauchst natürlich eine konkrete Anhaltspunkte dafür, für diesen Verdacht.
So, also mehrere Leute, die was sagen.
Das ist unterschiedlich, ob das Leute sind, es können ja Dokumente sein, das können Chats sein, das kann alles mögliche sein, das können E-Mails sein, alles mögliche. Ist natürlich, und da fängt es eben schon an, ist natürlich ein sehr weiches Kriterium. Ne? Also das heißt natürlich, klar, je schwerer der Verdacht wiegt und je konkreter du den Verdacht darstellst, also ne, wie hoch der Verdachtsgrad ist, du bringst da manchmal zum Ausdruck, das ist echt viel dran. Oder manchmal sagst du, ja gut, ist bisher noch relativ, steht relativ am Anfang die ganze Geschichte. Danach richtet sich auch aus, wie viel und wie konkrete Anknüpfungstatsachen du brauchst. Ne? Nur das ist natürlich eine Frage, über die kannst du immer diskutieren. Das ist ja ein recht schwammiges, weiches Kriterium. Ne? Das zweite ist zum Beispiel, man muss ausgewogen berichten. So, wann ist denn gerade so eine vielschichtige Geschichte wie die, über die wir jetzt hier sprechen, die sehr lang ist, die sehr viele Vorfälle beinhaltet, ne? Mutmaßliche Vorfälle, die vielleicht bewiesen sind, dann hast du zwischendurch in so einem Artikel auch wieder eigene Einordnung und Bewertung. Ne? Du hast
ein Bügeleisen wurde geworfen.
Keine Ahnung. So,
noch was die Perspektive des Bügeleisens.
Wir haben das Bügeleisen vorher dazu befragt. Nein, und da ist natürlich ganz schwierig zu sagen, wann ist denn das ausgewogen und wann nicht. Ne? Mhm. Also das sind alles, und das Dritte ist noch, du musst natürlich den Verdächtigen vorher konfrontieren, er hat natürlich ein Recht, zu Wort zu kommen und du musst natürlich dann auch das, was er dazu gesagt hat, in die Berichterstattung einfließen lassen. Auch da ist natürlich schwierig, du musst natürlich nicht alles, denn manche Leute schicken dir dann 40 Seiten, die musst du nicht unterbringen, aber du musst das Wichtigste unterbringen.
Und du musst halt sagen, ob die Stellungnahme angenommen oder abgelehnt wurde, oder?
Ja, du sagst dann, ja, manche wollen sich ja eben gar nicht äußern, ja. Das ist auch völlig okay. Manche sagen 3 Sätze, manche schicken dir 40 Seiten. Ne? So. Und dann brauchst du noch ein öffentliches Interesse an dieser Verdächtigung.
Also es können euch jetzt nicht einfach irgendwelche Leute Mails schicken, mein Partner hat damals dies und das gemacht, schreibt doch da mal einen Artikel drüber. So funktioniert das nicht.
So funktioniert es nicht. Aber was ich sagen will, ist, diese Kriterien, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind natürlich, wie gesagt, die sind stark wertungsgeprägt. Ne? Die hängen natürlich von dem Standpunkt des Betrachters auch ab. Und dann musst du halt hingehen und musst versuchen, so eine Geschichte vorher dann eben so fest wie möglich zu kriegen und die so gut wie möglich aufzuschreiben, um diese Kriterien zu erfüllen.
Jetzt wie ist viele aber so, seid ihr, die an so einem Artikel arbeiten? Weil das klingt ja nach unglaublich viel Arbeit, die auch unterschiedliche Perspektiven irgendwie erfordert, um das nicht zu lange selber nur gesehen zu haben.
Ja gut, das sind natürlich unterschiedlich viele Leute aus einer Redaktion dann, ne? Also die Redakteurinnen und Redakteure. Dann sind es natürlich auch Juristen, die damit drauf gucken. Also beim Spiegel gibt es natürlich eine Inhouse-Rechtsabteilung, die sehr versiert ist in solchen Sachen. Dann gibt es, wie gesagt, Leute aus der Dokumentationsabteilung, die da mitarbeiten oder auch manchmal auch schon Anwalt eben vorher. Und dann versuchst du das natürlich so gut hinzukriegen wie möglich, aber man muss auch vorher wissen, diese Kriterien werden natürlich auch von einzelnen Gerichten auch unterschiedlich bewertet.
Also wir haben in Deutschland Oberlandesgericht Köln hat ja den einen Antrag komplett abgelehnt.
Genau,
und das Oberlandesgericht Hamburg hat den anderen Antrag angenommen.
Ja, es ist natürlich klar. Also bei solchen Sachen ist es ja auch so, wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Du hast auch nicht jetzt irgendwie so einen Katalog von Prüfungspunkten, die du klar abhaken kannst, am Ende kommt ein Ergebnis raus. Ne? Das sind alles irgendwie offene Wertungsfragen. Das hängt natürlich auch subjektiv vom Standpunkt ab. Und es ist so, es gibt in Deutschland 115 Landgerichte und es ist auch so, dass der Antragsteller oder der Betroffene, der so eine Berichterstattung dann eben angreift, der kann sich halt erstmal eins aussuchen.
Und wieso landet dann so viel vor dem Landesgericht Hamburg?
Das ist auch eine interessante Frage, können wir würde ich gleich auch noch drauf eingehen, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich einfach so, man darf sich darüber immer nicht so intensiv beschweren, dann heißt es immer ein schlechter Verlierer, ja, mit dem Gericht und so, beschwerst dich immer, dass du jetzt die das Gericht nicht aussuchen darfst. Aber gut, es ist natürlich auf lange Sicht so, also erstens mal kannst du natürlich so eine Geschichte so gut wie nicht so machen, dass du sagst, die geht hundertprozentig bei jedem Landgericht, was es hier gibt, irgendwie durch. So, na, das ist aber auch gar nicht, das ist jetzt auch nicht wirklich der Ansatzpunkt oder die Aufgabe an die Juristinnen beim Spiegel. Ja, man muss sich orientieren, und das machen wir auch an der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Irgendwann gehen ja Fälle weiter nach oben. Daran versuchen wir uns zu orientieren. Wir können nicht sagen, das machen wir auch nicht. Die Geschichte, die können wir jetzt erst machen, wenn wir uns hundertprozentig sicher sind, dass auch das Landgericht Hamburg da nicht den Daumen senkt. Weil du musst ja gucken, du hast ja diese vier Kriterien. Und letztendlich muss derjenige, der sowas angreift, irgendein Gericht finden, was bei einem dieser vier Kriterien den Daumen senkt. Ne? Und dann geht es da hinten los.
Das muss ich sagen, also bei aller Kritik am Spiegel oder bei allen Sachen, die ich manchmal nicht so toll finde, das liebe ich wirklich und das fand ich jetzt auch in dem Fall von dem Luke Morkocz-Artikel oder auch von dem Artikel zuletzt über Till Lindemann richtig cool, dass der Spiegel sich da null einschüchtern lässt oder anders ausgedrückt fast schon ideologisch an dieses Thema Journalismus rangeht. Also dass man einfach sagt, wir haben hier in Deutschland die Freiheit, darüber zu berichten. Wir haben nicht wie in anderen Ländern einen König, über den man nichts sagen darf oder so.
Genau, die Ansprüche und die Möglichkeiten werden offen kommuniziert.
In anderen Ländern werden Revolutionen geführt dafür, dass man so eine Medienlandschaft hat wie hier. Und deshalb nutzt man das natürlich auch in seinem vollen Umfang. Bei uns damals bei der Aktion Konsequenzen für Luke haben ja auch ganz viele Kolleginnen gesagt, oh, macht es nicht, da werdet ihr nie wieder einen Job kriegen oder der macht euch fertig, der verklagt euch, sonst was. Und bei uns ging es bei der Aktion auch darum, also zum einen natürlich an die ganze Szene ein Signal zu senden, so. Und zum anderen auch zu zeigen, wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Und das finde ich beim Spiegel halt eben auch geil, und dass der Spiegel immer wieder in seiner Berichterstattung, sei es jetzt über große Fußballer oder eben über große Bands oder über Politiker, sagt, wir nehmen diesen Kampf auf uns.
Genau, und zwar, Thomas,
oder? Das kann man schon so sagen.
Ja, also das ist natürlich auch eine Frage der Ressourcen letztendlich. Das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten. Deswegen funktioniert natürlich auch Einschüchterung. Funktioniert natürlich nicht bei so großen Medienhäusern wie dem Spiegel, weil wir dann den Weg gehen in der Regel durch die Instanzen. Also, aber es sind natürlich ganz viele Leute, auch ist nicht nur irgendwelche Blogger oder kleine Podcaster oder YouTuber, sondern schon auch Verlagshäuser, dass man natürlich für Pressefreiheit dann da auch kämpfen will und versucht natürlich dann an die Möglichkeiten auszuschöpfen, soweit es halt geht. Und die Ressourcen sind da zum Glück da.
Aber was wolltest du noch sagen, Hedel?
Ja, ich wollte noch sagen, dass wir bei dieser Aktion mit den T-Shirts ja nicht als Privatpersonen da waren mit T-Shirts, die sich gegen eine Privatperson aussprechen, sondern wir wurden ja als Personen der Öffentlichkeit und somit auch als Platzhalter für Werte innerhalb einer Szene eingeladen, sonst kommst du ja gar nicht auf den roten Teppich.
Das ist eben auch das Ding mit diesem öffentlich, nicht öffentlich. Ich glaube, das verstehen auch ganz viele Leute nicht. Also wenn Leute jetzt sagen, Hazel soll sich bei Luke entschuldigen, dann meinen sie ja, die Privatperson Hazel Brugger soll sich auf ein Fahrrad setzen, zu Luke Mockridge rüberradeln.
Am besten ihm noch vorher einen Kuchen backen.
Genau, der wohnt ja tatsächlich im selben Viertel wie wir, soll an seiner Haustür klopfen, ihm einen Blumenstrauß vorbeibringen, ihn in den Arm nehmen und sagen, hey, sorry Luke. Und das ist natürlich Quatsch, weil sowohl Hazel Brugger als auch Luke Mockridge sind ja Firmen.
Also
sind
wir ja nicht, stehen ja für etwas.
Genau, beide stehen für etwas und bei beiden ist natürlich sehr viel Geld, sehr viel Arbeitsplätze, sehr viel, also da steckt natürlich unglaublich viel drin und das ist nicht einfach nur der Luke Mockridge und die Hazel Brugger. Und das ist, deswegen ist es ja auch, würde ich sagen, ein Problem, wenn zum Beispiel Harald Schmidt privat ein Foto macht mit zwei Politikern, die sich ab und zu rechts äußern. Ja. Im Gegensatz zu, wenn Kurt Krömer in seiner Rolle Julian Reichelt einlädt. Also man muss ja immer unterscheiden zwischen privat und öffentlich.
Ja, und ich wurde auch wirklich schon, das ist eine kurze Anekdote zu dem Thema und auch um zu zeigen, dass es nicht alles nur spaßig ist, wenn man sich bei so einer Aktion beteiligt. Ich wurde schon mal wortwörtlich auf dem Spielplatz angesprochen und mir wurde gesagt, ich finde, Luke Mockridge ist unschuldig, weil der hat schon mal bei einer Nachbarin von mir Zucker geliehen und ich glaube nicht, dass jemand, der sowas machen würde, bei jemandem Zucker leiht. So Sachen muss ich mir dann anhören.
Das ist natürlich doch ein neuer Aspekt, der ganze Sache nochmal...
Da habe ich gesagt, Herr Stevens, so nicht.
Ja, oder wie jetzt bei diesem spanischen Sportvorstand, wo dann die Mutter gesagt hat, ich trete in Hungerstreik, weil der Kuss war ja gar nicht böse gemeint. Also es ist halt auch so, also jeder versucht da irgendwie über eine persönliche Ebene einen neuen Twist reinzubringen, aber am Ende des Tages geht es ja einfach nur darum, was verkörpern diese Personen und als Person der Öffentlichkeit ist der Deal. Auf der einen Seite verdient man sehr viel Geld, hat damit vielleicht auch in Anführungsstrichen Macht oder Verantwortung oder wie auch immer man es nennen will, aber auf der anderen Seite können Leute mit deinem Namen natürlich auch irgendwie machen, was sie wollen und du bist halt nicht nur eine Person, sondern ein Stück weit auch ein Kulturgut oder ein Symbol, oder? So könnte man das sagen.
Ja, na gut, es ist klar, du hast natürlich immer ein Recht auf Privatsphäre, aber in dem Moment, wo du dann beim Comedy-Preis eben auf dem roten Teppich dann so eine Aktion durchziehst mit so T-Shirts, dann ist es natürlich klar Öffentlichkeit. Mhm. Dann darf auch bis zu einem gewissen Grad, wenn es jetzt nicht den Boden jeder Vernunft verlässt, darf auch jeder sozusagen das interpretieren, ne, und darf auch jeder was dazu sagen. Und dann entlässt man sozusagen so eine Aktion mit
Konsequenzen. Oder anders ausgedrückt, den Privatpersonen Hazel und Thomas ist die Privatperson Luke Mockridge scheißegal. Also ich sehe den noch manchmal im Viertel. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, der tut immer so, als würde er mich nicht sehen. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich einfach Hallo sagen soll, ob ich ihm mal irgendwie einen Kaffee ausgeben soll oder so, weil er als Person ist mir scheißegal. So,
sondern ja, klar, es ging halt einfach um das Thema. Ja,
genau, und in jedem Fall ging es einfach um das Thema. Das Thema hat sich an ihm, an seiner Figur konzentriert und es ging einfach darum, zum einen zu zeigen, eben, wir lassen uns nicht den Mund verbieten und zum anderen auch zu zeigen, da ist jetzt was Neues da. Also nicht nur, also quasi, es gibt diese alten Strukturen, man kann nicht mehr unterscheiden zwischen der Twitter-Öffentlichkeit und einem Comedy-Preis auf Sat 1. Also das ist dasselbe. Also weil es wurde ja so getan, als wäre das einfach was, also so nach dem Motto, ja, die Comedy-Szene, die hält zusammen und wir sagen dazu gar nichts. Und dann haben ja Maren Kreumann und Hazel und ich sich halt dazu positioniert.
Ja. Ja, weil
da hat man einfach gezeigt, ja, das lässt sich nicht trennen. Also es ist nicht einfach nur so, nur weil wir in Köln alle irgendwie Buddies sind und ab und zu mal ein bisschen rumkumpelt und man sich beim Karneval über den Weg läuft, heißt es trotzdem nicht, dass man nicht ein Statement gegen sexuelle Gewalt
und
setzen kann.
Und ich glaube ja, dass es im Interesse der gesamten Comedy-Gemeinschaft ist, dass solche Dinge halt nicht innerhalb der Szene passieren, ja, weil das ja total negativ sich auf das Bild der Szene wiederum entwickelt.
Ja, also letztendlich ist es so, was ich eben schon sagen wollte, wenn du so eine Aktion durchführst, dann gibst du natürlich auch dann deine Aktion irgendwie auch der Öffentlichkeit zur Interpretation frei.
Genau.
Machen wir ja jetzt, ne, mit diesem Podcast auch. Also
Du musst den Leuten dann irgendwie auch zugestehen, dass sie darüber reden, dass sie das auch falsch verstehen oder anders verstehen oder so. Das liegt in der Natur der Sache, ne? Da seid ihr dann öffentliche Personen und das ist halt einfach so. Es wird natürlich auch vieles falsch verstanden, vieles auch bewusst falsch verstanden. Das ist ja klar. Die ganze Kritik, die da jetzt irgendwie kommt, wie gesagt, ist es sowieso jetzt ein Fake von irgendwas Neuem zu sprechen, eine neue Erkenntnis, für die man sich jetzt entschuldigen müsste, gibt es nicht. Weil es einfach nicht einfach deswegen, weil es nichts Neues gibt. Aber die Frage ist, was hieß Konsequenzen für Community?
Genau, also die Leute denken halt, die Leute denken, dass wir meinen, dass Luke Mockridge irgendwo an einem Baum baumeln soll. So, das wäre die Konsequenz. Aber wir haben ja in dem Fall einfach nur gemeint, wie Maren das formuliert hat, hört den Frauen doch einfach mal zu. Nur weil eure vermeintliche Karriere auf dem Spiel steht, was ja bei uns auch offensichtlich nicht der Fall war, was selbst bei Luke nicht der Fall war. Also wir haben ihn ja auch nicht gecancelt, wie man sieht, weil er jetzt ja auftritt wieder überall und so weiter und sich wieder überall öffentlich äußert. Nehmt das doch erstmal an, diese Diskussion. Also anstatt zu sagen, was, das ist passiert, wo jeder in Köln Dinge erlebt hat, nicht nur mit Luke Mockridge, sondern grundsätzlich in der Szene, also sexuelle Belästigung in der Entertainment-Branche gehört einfach zur Tagesordnung. Also
das, ja, und struktureller Machtmissbrauch sowieso.
Ja, genau. Und einfach mal zu sagen, okay, wisst ihr, wir haben bis jetzt immer ein Auge zugedrückt und 5 gerade sein lassen, aber jetzt haben wir irgendwie keine Lust mehr. So.
Ja, klar. Und das ist natürlich, also wie gesagt, das kann man interpretieren, wie man will. Also ich hätte das auch so verstanden, ne? Konsequenzen für Luke, der Hashtag, oder eben Konsequenzen für Comedian XL. XL? Ist natürlich, ist ja erstmal ein Slogan, klar. Und letztendlich der Aufruf von euch, so habe ich es auch verstanden, der ging ja dann letztendlich in die Richtung, dass man sagt, da muss man jetzt mal drüber sprechen. Das muss mal auf den Tisch kommen. Es kann nicht einfach so sein, dass diese Vorwürfe im Raum stehen und man ignoriert es einfach. Mhm. So ist das Ganze ja auch letztendlich entstanden. Es gab ja damals diesen Tweet von Lilly Blauzune, Anfang 2021, die sich dann gefragt hat, was ist da los eigentlich? Ne? Also Ines Agnoli hat ja irgendwie im April 2019 hat sie verklausuliert, in ihrem Podcast über den Fall gesprochen, hat aber keinen Namen genannt, ne? Und dann irgendwie fast 2 Jahre später kam dann die Liberation, hat sich die Frage gestellt, ja, wir wissen doch eigentlich alle, wer damit gemeint ist, ihr Ex-Freund, von dem sie spricht, das muss ja eigentlich Luke Mockridge gewesen sein. Wie kann es sein, dass da keiner darüber spricht? Wie kann es sein, dass es einfach komplett ignoriert wird? Ne? Und das ist ja, glaube ich, dann das Anliegen gewesen, dass man sagt, Konsequenzen heißt nicht, wir wollen jetzt, dass jemand, wir fordern jetzt, dass jemand 5 Jahre ins Gefängnis kommt, sondern ich glaube, man fordert dann einfach erstmal, dass das Ganze irgendwie einfach nicht totgeschwiegen wird. Dass man
genau.
auch mal, dass man eben auch mal, darum geht es ja letztendlich auch bei MeToo an sich. Ne? MeToo ist ja eigentlich ein Aufruf, irgendwie erstmal an Frauen sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung einfach öffentlich zu machen und sich Gehör zu verschaffen, ne? Irgendwie auch als Selbstermächtigung und einfach auch vielleicht auch Gehör zu finden. Und da gehört es ja dann einfach auch dazu, den Leuten einfach die Gelegenheit zu geben und das als öffentlich zu machen. Das ist ja auch irgendwie ganz das ganze Dilemma, in dem man sich befindet. Ne? Das
ja,
ist, man will den Leuten die Freiheit geben, sich zu äußern, eben auch fernab jetzt von so einem engen Korsett, ein Strafverfahren zum Beispiel, wo man sagt, da gibt es dann Verjährungsvorschriften und da gibt es enge, zu Recht ja auch, strenge Beweisvorschriften. Natürlich kannst du niemanden da anklagen oder gar nicht verurteilen, bevor es nicht endgültig feststeht. So, du hast natürlich aber trotzdem, warum erstatten so wenig Frauen Anzeige? Klar, du hast auch wieder, also erstens hast du auch eine völlig demoralisierende und bestürzende Verurteilungsquote von irgendwie, keine Ahnung, man sagt, 1% der vergewaltigten Frauen erleben eine Verurteilung des Täters oder so, ne? Und keine Ahnung, so und so viel Prozent erstatten keine Anzeige. Na klar, weil sie natürlich auch dann auch wieder Angst, aus Scham, warum auch immer das nicht tun oder Angst haben vor demütigen Vernehmungssituationen schon wieder, traumatisierenden Erlebnissen, wo sie wieder irgendjemandem das erzählen müssen, ne, was sie erlebt haben, der ihnen vielleicht nicht glaubt.
Ja,
was
auch immer. Hazel und ich haben auch extrem viele sehr ekelhafte und beschämende Situationen schon erlebt. Also, dass Hazel irgendwie gefragt wurde backstage, war der Veranstalter nett zu dir oder wollte er dich flachlegen oder so? Und sie war irgendwie 17, weißt du, und dachte sich so, was?
Klar. Aber, was ich sagen will, darum geht es ja letztendlich. Mhm. Und dass man dann sich hinstellt und sagt, okay, Leute, die sich da engagieren, die setzen sich eben dafür ein, dass man die Leute anhört, dass die irgendwie Gehör finden. Ja,
genau, dann, also dass dieses ungleiche Machtverhältnis ein bisschen abgefedert wird, weil beim Fall Ines Agnoli gegen Luke Mockridge sind es halt nicht einfach eine Ex-Freundin und ein Ex-Freund, sondern es ist dann natürlich auch mit Ines eine Person der Öffentlichkeit, aber mit Luke halt eine Person mit viel, viel mehr öffentlichem Rückhalt und auch Öffentlichkeit.
Ja, Brainpool,
connected
Sat.1.
Mit also einem riesigen Medienhaus Sat.1, das sich auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bezogen, also das keinen Bezug genommen hat.
1 Live zum Beispiel hat sich auch nie wirklich dazu geäußert, also sehr, 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 sehr viel
und darum,
Kölner Medienmacht war dahinter.
Darum
und,
ging es uns ganz konkret auf dem roten Teppich, dass einfach gesagt wird, hey, guck mal, es geht zwar um 2 Leute, die werden aber überhaupt nicht so wahrgenommen wie 2 gleiche Leute. Also eine Person gegen eine Person, aber die eine Person ist auf dem Fahrrad und die andere in einem SUV, so gefühlt.
Ich würde ja noch weitergehen und sagen, es sind viele Leute auf sehr kleinen Fahrrädern und eine Person in einem riesen fetten Monster-Truck.
Ja,
also es sind ja viele machtlose Frauen gegen eine sehr, sehr, sehr mächtige Person.
Ich glaube, so muss man eben auch solche Slogans verstehen. Und wenn Leute jetzt gefragt werden, was hieß denn diese Aktion? Was bedeutete denn Konsequenzen für und so weiter? Ja, das kann natürlich auch jeder ein Stück weit für sich selbst entscheiden. Das ist ja kein Verein, der eine Satzung hat, der sagt, das heißt jetzt folgendes, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, so, und wenn ihr da mitmachen wollt, der schreibt hier so. Das ist ja eine offene Bewegung, was du vorhin schon gesagt, da gibt es natürlich auch, die ist ja auch nicht komplett homogen oder so, ne? Manche Leute machen ja andere Aktionen, wo man vielleicht nicht mit einverstanden ist und so. Also ich glaube, das wird auch immer viel missinterpretiert, auch bewusst.
Ich denke mal an den schönen Satz, treffen sich zwei Linke, bilden sich vier Splittergruppen. Also die linke Bewegung, das kann man, die ist deswegen einerseits so bunt, andererseits aber auch so oft so erfolglos, weil es halt viele mögliche Zukünfte gibt und ein Hier und Jetzt.
Naja, also und so. die Leute, jeder will irgendwas anderes mit erreichen oder meint damit was anderes. Ne? Du hast ja die gleiche Diskussion dann auch gehabt jetzt mit so einer Aktion, die es dann auch gab ja bei den Live-Shows, keine Show für Täter. Also, ne, war ja auch so ein Slogan. Ähnlich gab es ja auch bei Rammstein jetzt ja auch. Ich glaube, es ist keine Live-Show für Täter, also zwar, oder auch keine Show für Täter, jedenfalls also in dem gleichen, in dem ähnlichen Duktus irgendwie. Ne? Und das wurde ja auch dann teilweise falsch verstanden. Da hast du immer, das ist ja gar nicht bewiesen, dass die Täter sind. Ihr werft denen vor, dass die Tat schon begangen sei. Dabei ist es ja alles nur ein Verdacht und so weiter. Ich glaube, dass die meisten Leute, also kannst du, wie gesagt, nicht für alle sprechen. Ne? Das ist ja, wie gesagt, keine abgeschlossene Gruppe. Die meisten Leute, die auch sowas fordern, wie keine Show für Täter oder sowas und da vor der Halle stehen, die meisten schon verstanden haben, dass es keine bewiesene Tat ist, ne, sondern dass es alles ein Verdacht ist und ein Vorwurf und dass alles irgendwie offen ist. Aber was die halt damit meinen, ist doch letztendlich, wir schenken einfach jetzt mal anders, als es eben noch, immer noch so der größte gesellschaftliche Reflex ist, ne? Nämlich Täterschutz. Das ist ja ganz oft so immer noch, ne? Sobald so eine Geschichte rauskommt, dass viele Leute sagen, insbesondere natürlich dann auch gestützt durch konservative oder rechtskonservative Medien, wir erleben ja wirklich so einen Kampf da gerade. Der erste Reflex ist, oh Gott, was ist denn los, wenn das nicht stimmt? Ist ja die Karriere kaputt von dem Mann, die schreiben den runter, die canceln den und so weiter. Und ich glaube, was die Unschuldsvermutung, die ja völlig zu Recht natürlich beachtet werden muss immer, aber ich glaube, die Leute, die da stehen und sagen, keine Show für Täter, die haben das schon verstanden. Die versuchen halt einfach nur, da ein Gegengewicht zu schaffen, ja, und zu sagen, ich mach's anders. Ich glaube einfach jetzt mal, ich glaube der Frau. Und das kann auch jeder machen. Ne? Jeder kann hingehen und sagen, so, ich
habe das. Oder erstmal, also noch eine abgeschwächtere Version sogar, ich höre dieser Frau mal zu, was sie zu sagen hat.
Es ist Unschuldsvermutung reloaded sozusagen. Ne? Also du sagst, okay, wenn jetzt alle sagen, die Frau beschuldigt ihn zu Unrecht, ne? Und das ist eine Falsch, das ist ja, die macht sich ja auch strafbar, ne? Wenn sie eine Falschverdächtigung so in die Welt setzt. Und dann kann man ja auch sagen, gut, dann gilt für die halt auch mal die Unschuldsvermutung. So, also ich glaube, das ist so der Ansatz, den die Leute da haben.
Ne? Genau, das meine ich mit dem disruptiven Element, dass ja, man es einfach mal, dass man einfach mal flippt. Umdreht,
ne? Genau. Einfach, darum geht es, glaube ich, auch. Und es hat, wie gesagt, bei Rammstein war die Thematik ja auch so. Ne? Da wollten ja auch die Anwälte auch verbieten lassen, diese Aktion von Kampack zum Beispiel, die hat auch gesagt, von sexuellem Missbrauch gesprochen haben und auch von Tätern. Ne? Und da hat auch ein Gericht gesagt, in Berlin das Landgericht, die Pressekammer, nee, also das darf man schon sagen. Das ist halt eine Meinungsäußerung. Das muss man im Kontext sehen, aber du kannst schon davon sprechen und damit ist halt nicht zwingend gemeint und es beinhaltet nicht zwingend die Aussage, die ja falsch wäre und die dann auch zu verbieten wäre, ne? Dass die Tat tatsächlich begangen ist.
Ich wollte jetzt auch ein bisschen vom Thema Luke Mockridge weg, weil es ja einige Vertreter von mutmaßlicher Belästigung gibt. Drei kurze Fragen noch zum Schluss von dem Themenkomplex. Wieso ist jetzt dieses psychologische Gutachten von Ines Agnoli so ein Riesenthema? Also ich meine jetzt irgendwie diese Videovernehmung, die sie irgendwie nicht machen wollte, bevor Strafanzeige erstattet wurde, glaube ich, oder? Ich bin mit der Terminologie da, keine Ahnung. kenne ich mich nicht aus. Also, aber da reiten jetzt ja alle drauf rum. Ah, die wollte irgendwie, die hat da nicht zugestimmt, dass ihre psychologische Zurechnungsfähigkeit.
Also ehrlich gesagt, da bin ich jetzt auch gar nicht drin. Ich habe das nicht als so große Nummer empfunden. Das gehört auch zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Blenderei dazu, die jetzt im Zusammenhang mit diesem Buch und auch mit der Kampagne außenrum passiert ist. Also ja, ich glaube, das wird da irgendwie thematisiert in dem Kapitel, ne, dass sie da irgendwie nicht per Video oder was vernommen werden wollte oder sowas. Da gibt es, glaube ich, einen einfachen Grund. Die hatten einfach Sorgen, glaube ich, dafür, dass das dann in die Akte gelangt. Und wie man jetzt sieht, wäre das dann eben auch in andere Hände gelangt. Sie wollte auch nicht, das ist jetzt jedenfalls meine Einschätzung, sie wollte einfach nicht, dass da ein Video existiert, was dann letztendlich auch an die Gegenseite gelangt. Und wer weiß, wo das dann später irgendwo aufgetaucht wäre. Sie hat sich natürlich in dem Strafverfahren vernehmen lassen, na klar. Soweit ich weiß, hat Luke Mockridge auch kein Gutachten oder keine Videovernehmung, oder worum es da auch immer geht, gemacht, sondern auch eine schriftliche Aussage durch seinen Anwalt oder so. Also das ist auf jeden Fall auch nichts Neues und hat keinerlei Bedeutung.
Und auch das mit diesem verwüsteten Wohnung war auch nichts. Ich habe die Geschichte ehrlich gesagt auch schon vor 2 Jahren gehört mit Lena Meyer-Landrut und der verwüsteten Wohnung.
Ja, das ist ja auch gehört diesem Spin dazu, glaube ich. Ich glaube, das soll ja auch so ein bisschen das Ding sein. Also ja, jetzt hätte man erst gesehen, dass es irgendwie alles ja in so einer Eifersuchtsszene irgendwie geendet hätte. Und das ist jedenfalls auch nicht neu. Das gibt sich auch aus der Ermittlungsakte. Das man kann auch im Spiegel nachlesen, dass es diese Szene gibt, offensichtlich, wo sie dann aus der Wohnung auszieht und da ein paar Verwüstungen anstellt. Da wird sie selber zitiert und sagt, ja, das war echt nicht mein stärkster Moment. Mhm. So, also steht alles schon drin.
Ja. Also es ist, warum finden die anderen in Anführungsstrichen Opfer oder mutmaßlichen Opfer von Mockridge 0,0 statt in der öffentlichen Diskussion? Also warum, das finde ich nämlich auch immer so ein bisschen schade, wird es immer nur in so ein Team Luke, Team Ines Ding aufgeteilt? Also könnte man nicht den anderen irgendwie Gehör verschaffen oder eine Plattform geben oder die Fälle noch mal ein bisschen mehr herausstellen?
Naja, das hat einen ganz einfachen Grund, dass die anderen Frauen, deren Geschichten da auch erzählt werden, einfach nicht zu Wort kommen wollten, namentlich. Die wollten nicht, dass ihre Namen genannt werden.
Was ja dann auch schon wieder diesen Vorwurf komplett entkräftigt, die Frauen wollen nur Aufmerksamkeit, oder?
Absolut, ja klar. Das ist ja auch immer so ein eine Erzählung. Das ist ja, es begegnet einem tatsächlich ständig, also in solchen Verfahren. Man muss wirklich sich einstellen auf wirklich so, ja, misogyne Argumentations- und Denkmuster irgendwie so. Also ich meine, jeder hat natürlich das Recht, sich zu verteidigen, und nur weil jemand sagt, das war ich nicht und diese Berichterstattung ist irgendwie unzulässig, das ist noch keine Täter-Opfer-Umkehr oder so. Es ist, jeder hat natürlich das Recht, das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, brauche ich drüber sprechen. Aber es geht ja nicht nur um die Frage, ob du dann so verfahren wirst, sondern auch, wie du es führst. Ne? Und sowas hört man natürlich ganz oft. Das ist so der Klassiker. Die Frauen, egal wie viele, die leiden entweder irgendwie alle unter Scheinerinnerungen, ja, oder das war ja bei Ines Agnoli auch Thema, oder eben sie sind alle irgendwie eifersüchtig oder rachsüchtig geltungssüchtig. Ne? Das ist wirklich das absurdeste Argument. Also deswegen, du hast es gerade vollkommen recht angesprochen, viele wollen überhaupt nicht aus Angst oder Sorge vor späteren juristischen oder öffentlichem Ärger gar nicht namentlich zu Wort kommen. Wie willst du das mit dem Vorwurf der Geltungssucht irgendwie zusammenbringen? Wenn müsstest du natürlich irgendwie, wenn du sagst, da will jemand auf dem Rücken eines prominenten Karriere machen, indem er irgendwie Falschaussagen in die Welt setzt, wäre es schon hilfreich, wenn man auch mit Namen sich äußern würde. Also das ist wirklich absurd. Und das aber noch vom Hintergrund, dass es jedenfalls in Deutschland ist mir kein Fall bekannt, in dem irgendeine Frau, also auch von denen, die sich jetzt namentlich da geäußert haben, irgendwie einen Vorteil daraus gezogen hätte, finanzieller Art oder irgendwie karrieretechnisch oder sonst irgendwas. Also das gibt's einfach nicht. Die meisten, die das gemacht haben, vielleicht nicht alle, sicherlich nicht, aber die meisten haben einfach nur riesen Ärger bekommen. Wie guckt jedes an Juli an? Was ist ein Horror seit 2 Jahren oder 3 Jahren? So, ne? Also dieser Vorwurf
steht ja unter Personenschutz oder stand lange Zeit unter
absolut irre. Es gab keinen Einstieg. Hast du das mal gehört, dass jemand sagt, die Frau, boah, seitdem die diese Vorwürfe öffentlich gemacht hat, hat die eine Rolle nach der anderen bekommen oder was? Also es ist absurd. Ne?
Also vom psychologischen und emotionalen Schaden mal abgesehen, muss das ja auch finanziell total schlimm sein.
Ja, logisch. Und das ist halt natürlich halt immer wieder die Erzählung, die dann kommt. Da wird dann teilweise den Leuten erzählt, ja, die kriegen dann von einem Mann erzählt, wie es eigentlich zu ihren Erinnerungen so kam. So, ne? Ja, da heißt, habe ich wirklich neulich gelesen. Ja, es ist dann so, Frauen, wenn die mit fremden Männern Sex haben, die bereuen das halt dann oft. klar, Frauen brauchen es immer, Männer brauchen es nie, finden es immer super. Und dann sind sie halt dann auch dankbar, wenn sie dann später hören, dass es da so Missbrauchsvorwürfe gibt, dass sie sozusagen eine Erklärung für ihr eigenes Verhalten finden und sich dann da gerne anschließen und werden dann halt auch gerne part of the gang. Ich gehöre quasi auch dazu, zu den sexuellen Missbrauchen. Das gehört, das sind wirklich alles auch Geschichten, die man dann hört, mit denen sich dann so Leute verteidigen. Das finde ich halt teilweise wirklich erschreckend, ne? Weil jeder hat das Recht, sie zu verteidigen, aber es kommt immer ein bisschen auch drauf an, wie, finde ich. Und das sind wirklich
Wir werden es nie herausfinden, Thomas, aber ich finde es echt spannend, die Vorstellung, wie unterschiedlich das Feedback ausgefallen wäre, wenn ich alleine ohne dich in diesem T-Shirt auf dem roten Teppich gestanden wäre, weil dann wäre es noch viel mehr das Narrativ Frau gegen Mann. Und so sind wir ja ein Mann und eine Frau gegen ein Mann, so, also gegen, in Anführungszeichen, Schlusszeichen. Ja. Und da bin ich ja wirklich gottenfroh, dass ich nicht in diese Schiene gedrückt werde. Diese Frau will jetzt als Frau nur Rache an dem Mann an sich oder Aufmerksamkeit.
Ja, also deswegen ist es auch wichtig, dass es die sogenannten Allies gibt, also auch Männer, die irgendwie sich an feministischen Bewegungen beteiligen. Findest du, Olli, man darf noch über Luke Mockridge lachen? Also wenn jetzt jemand sagt, ich finde Luke Mockridge total lustig und so.
Respekt. Ja, klare Antwort. Ja, klar. Ja. Also du kannst auch zu der Show gehen und so. Darum geht es doch auch gar nicht. Also ich meine, ich finde, dann sollte man kann da natürlich hingehen. Logisch, dann sollte man damit umgehen, dass da vielleicht Leute sind, die da protestieren und die eine andere Meinung haben und sich vielleicht mit der Thematik auseinandersetzen, aber ey, klar kannst du hingehen.
Die Anwaltskanzlei Scherz-Bergmann vertritt ja aktuell nicht nur Luke Mockridge, sondern auch Till Lindemann und den ehemaligen Chefredakteur des Schweizer Magazins, Das Magazin, gegen Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Kann man mittlerweile sagen, Scherz-Bergmann hat sich auf sexuelle Belästigung oder die Verteidigung mutmaßlicher Belästiger spezialisiert?
Also das glaube ich kann man so nicht sagen, also müsstest du sie tatsächlich selbst fragen. Aber die machen natürlich auch ganz andere Sachen. Aber letztendlich ist es einfach eine Thematik, bei der momentan viel, bei der es viel Ärger gibt, bei der es viel juristischen Ärger gibt, bei der man viel Geld verdienen kann. Und da sind da viele Anwaltskanzleien, die sich da natürlich tummeln. Und keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, lass mal darauf spezialisieren. So Masterplan.
Jetzt haben wir es schon auf unserer Homepage
aber man
geschrieben.
Findet ja aber schon mal dieselben Formulierungen, ja, und natürlich auch dieselben Lager. Oder es ist ja immer gefühlt Spiegel gegen Scherz-Bergmann.
Ja,
und dann geht es halt immer darum, dass einzelne Formulierungen geändert werden bei Verdachtsberichterstattungen. Und dann werden die natürlich auch immer medienwirksam ausgeschlachtet von beiden Seiten. Oder es gibt dann immer Presseerklärungen zu Urteilen und so weiter und so fort, oder?
Viele, viele Aspekte auf einmal, die du angesprochen hast, mein Lieber.
Ja, so bin ich. Ich verwirre meine...
Thomas ist wie so ein Museumswärter, der immer mehr Laserstrahlen auf dich schießt versuchst dann die Krone
hinzukommen. Ich bezeichne unsere Strategie, immer als kontrolliertes Chaos.
Kontrolliertes Chaos, absolut. Also,
willst du noch einen Schnaps? Vielleicht hast du da noch mehr, besser die Idee.
Vielleicht erinnerst du dich dann besser an das, was passiert ist.
Woher kennen wir uns eigentlich? Ja, also wie gesagt, Spezialisierung, das glaube ich jetzt nicht. Man kann schon sagen, ja, die haben da viele Fälle. Sie sind für, keine Ahnung, in der Szene der mutmaßlichen Täter offensichtlich ein heißer Tipp gerade, keine Ahnung. Aber
also es war ja schon auffällig, dass Till Lindemann sofort dann zu Scherz-Bergmann gegangen ist, nachdem es diesen Artikel gab, oder?
Ja, es war ja so, dass die Band eigentlich komplett bei einer anderen Kanzlei, bei einer Hamburger Kanzlei, ansässig war oder vertreten wurde. Und dann ist im Laufe der Enthüllung sozusagen ist nur Till Lindemann dann nach Berlin gewechselt, ne, zu Scherz-Bergmann.
Was wurde bei Rammstein Till Lindemann jetzt konkret verboten in der Berichterstattung und wo steht der Fall aktuell? Also worum geht es im Moment noch?
Mhm. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Komplexen und von Vorwürfen, die da im Raum standen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Berichterstattungen darüber, ne? Also es gibt große Stücke vom NDR und der Süddeutschen Zeitung, die ersten waren, die darüber berichtet hatten. Dann von der Welt und dann eben auch vom Spiegel. Alle haben so ein bisschen andere Schwerpunkte. ich kann jetzt erstmal nur für den Spiegel sprechen. Also da stand im Zentrum deiner großen Titelgeschichte, die es gab, eben das Casting-System, was es da gab. Ne? Also dieses, ja, kann man schon sagen, dieses Frauenrekrutierungssystem. Ja? Also eine tatsächlich ein institutionalisiertes Casting-System, mit dem halt Till Lindemann Frauen zum Sex, wie in so, aus so einer Pipeline irgendwie, tatsächlich eben organisiert wurden. So war der Vorwurf. Ist jetzt schon eine andere Geschichte als so ein Groupie-Sex. Das heißt ja auch mal so, ja, was wollt ihr eigentlich? Mein Gott, die Stones, was haben die gevögelt? Ja, so, da hat kein Mensch nachgekräht und so.
Das ist halt Rock'n'Roll, so, so läuft halt. Alter,
weißt du so. Und das wird auch immer so ein bisschen vielleicht romantisierend überhöht, kann man ja auch in Frage stellen, aber da geht es hier definitiv nicht. Ne? Hier,
das ist ja keine
spontane Aftershow-Party, wo da irgendwie so ein paar Mädels stehen und dann dürfen nochmal 5, 6 dazukommen und dann irgendwie wird irgendwie einer gekifft und viel getrunken und am Ende landet dann irgendwelche Leute in der Kiste oder so. Dieses System stand eben darin, dass Frauen schon vorab vor diesen Konzerten, glaube ich, 40 bis 50 Frauen pro Konzert für diese Row Zero eben gecastet wurden. Die wurden angeschrieben teilweise, auch blind, ne, einfach nach Aussehen oder nach Vorlieben von Till Lindemann offensichtlich. Den wurde teilweise wohl auch, wurden die tatsächlich geködert, auch mit falschen Informationen. Ne? Es gibt auch Leute, die nachgefragt haben, ja, was soll ich denn da machen? What for? Fragen die, warum soll ich da kommen? So, und dann heißt es, ja, just for standing and dancing und so. Ne? Also das war schon auch so. Und dann ist es eben letztendlich dann eben dann der Ablauf ist so, dass die Leute dann da ankamen, da wurden die erstmal fotografiert, so. Also sie haben fast so, so der Vorwurf, eben so eine Art Ausscheidungssystem durchlaufen.
So eine Vorauswahl getroffen.
Ja, du kannst schon mal mit zur Pre-Show-Party und dann, wenn du dich, keine Ahnung, man stellt sich so vor, ne, wenn du dich dann da, wenn du da im Vordergrund stehst und dich gut fühlst, dann kommst du auch mal weiter. Dann kommst du noch, und alle kommen dann zur Aftershow-Party. Manche durften dann auch schon mal in diese Sackbox. Ne? Mhm. Das habt ihr ja auch gelesen, habt ihr auch schon besprochen beim letzten Podcast. Ne? Das war dann eine Vorrichtung, die irgendwie installiert war während des Konzerts.
Wir haben eine Sonderfolge dazu gemacht, unsere Gedanken zu Rammstein heißt die, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Ja, naja, jedenfalls auch mal anhören.
Absolut, die ist sehr gut. ja, und dann lässt er sich, kommen die da ins, oder schildern die Frauen eben Situationen, dass sie dann eben immer weiter, kannst du dann kommen von der Aftershow-Party zur Aftershow-Party, gibt's nochmal eine Auswahl. Und dann kommst du an Situationen rein, letztendlich, also da gibt's auch überall sehr viel Alkohol, das ist auch unstreitig, also geht das nicht darum um Verabreichen, sondern das ist einfach da, dafür ist gesorgt. Und dann, keine Ahnung, dann hast du ein paar Ausstellungsrunden durchlaufen und bist schon, ich weiß nicht, ne, also ist auch ein sozialer Druck vielleicht, dann am Ende wurden dann den Leuten die Handys abgenommen, da steht ein Bodyguard vor der Tür, so, und dann gibt's zumindest heute äußern einzelne Frauen dann eben Zweifel an der Einvernehmlichkeit der Ereignisse, die dann auch stattgefunden haben. Es kam dann eben auch zum Sex. Und da gibt es natürlich den Verdacht, ja, dass das vielleicht, wenn man diese ganzen Umstände so zusammennimmt, vielleicht jetzt nicht eine klarste und freiste, selbstbestimmte Entscheidung war. Aber das jedenfalls war Bestandteil dieses Systems. Darüber darf man weiter berichten. Auch über viele andere Punkte. Also beim Spiegel hatten wir ja zwei ganz konkrete Schilderungen von Frauen, die eben ihre Erlebnisse schildern. Konkret, die auch dann über Erinnerungslücken klagen, wie auch immer, nicht mehr genau wissen, was passiert ist. Dass irgendwie alles ein schräger Ablauf war, das ist auch weiterhin zulässig. Was momentan verboten ist im Eilverfahren, ist der Verdacht, der angeblich erweckte Verdacht dieses Spikings. Ne? Also das wirklich ganz konkret Till Lindemann oder eben auf sein Geheiß eben Frauen mit K.O.-Tropfen oder ähnlichen Substanzen eben ganz gezielt sozusagen K.O. gesetzt wurden oder
also darüber darf nicht berichtet werden, weil es nicht genügend Indizien gibt.
Ja, das
gibt.
Problem, richtig, das Problem in dem Fall, worüber wir gerade streiten, ist die Frage, ob überhaupt dieser Verdacht so konkret erweckt wurde. Also es ist juristisch sehr, sehr kleinteilig. Die bloße Vermutung, dass das so gewesen sein könnte, darf man äußern. Durften auch die Frauen äußern. Es gab auch ein Verfahren von Till Lindemann gegen Shelby Lynn. Genau deswegen. Und da hat das Landgericht Hamburg gesagt, nee, das ist eine bloße Vermutung, die kann sie äußern. Sie sagt ja nicht, dass es gibt da konkrete Verdachtsmomente, wie auch bei diesem Inhalt dieses Verdachts. Die berichten ja dann quasi über Vorgänge außerhalb ihrer eigenen Wahrnehmung. Sie sagen ja gerade, ich weiß vielleicht nicht mehr, was passiert ist. So. Und in der Spiegelgeschichte ist es so, dass es um dieses Casting-System ganz zentral geht. So heißt es doch auf der Titel auf dem Titelblatt heißt es auch, Till Lindemann, das perverse Groupie-System eines Weltstars und nicht irgendwie das perverse Spiking-System oder sowas. Es ist nur so, dass in dem Artikel selbst auch über diese Vermutungen dieser Frauen, in dem Fall eben von Shelby Lynn, auch berichtet wird. Das gehört ja zu der Geschichte dazu. Da sagt das Landgericht Hamburg, im Gesamteindruck würde aber beim Leser sozusagen und bei den Leserinnen letztendlich der Verdacht entsteht oder der Eindruck entstehen, dass es einen konkreten Verdacht gäbe. Und da sagen sie, dafür gibt es zu wenig Anhaltspunkte. Da sagen wir, ja, dafür gibt es zu wenig Anhaltspunkte. Nur wir haben genauso nur vermutet und spekuliert wie diese Frauen. Und darüber werden wir weiter streiten, haben wir Berufung gestern eingelegt. Und gucken mal, wie man es... Da sieht man aber, worum es geht. Es sind eigentlich kleine Detailfragen, Textauslegungsfragen im Moment nur noch. Ne? Mhm. Also das ist verboten, das ist so der Kern. Und daneben gibt's noch zwei kleinere Punkte. Das ist aber auch so ein Punkt, wir haben vorhin drüber gesprochen, manchmal geht's wirklich auch um Marginalien. Mhm. Da geht's zum Beispiel darum, dieser Weg von der After-Show-Party zur After-After-Show-Party, da gibt's Schilderungen von Frauen, die da auch irgendwie so Insider-Wissen haben, die sagen, da wurde Schlampenparade genannt. Und dann gab's eben auch die Bezeichnung Resteficken für die Verbliebenen auf der Afterparty, ne? So wenn die Leute weg sind, die ja jetzt weitergekommen sind und die Band weg ist, sagt man, hätten die anderen gesagt, das ist halt jetzt das Rest zu ficken. So. Und da ist streiten tatsächlich darum, ob wir schreiben dürfen, dass es häufig so genannt wurde oder mehrfach so genannt wurde.
Also das heißt, es gibt dann einen Gerichtsprozess vor dem Landesgericht Hamburg, wo mehrmals der Begriff Resteficken oder Schlampenparade fällt und dann wird darüber gestritten, was man sagt. Also es sind dann so Veranstaltungen mit
da
Leuten,
kannst
die
du auch kommen,
10
da kann jeder
Jahre
kommen,
studiert.
Das ist öffentlich. Ja, ja, klar, das ist immer öffentlich. Kann alle
darf
kommen.
Man da auch einen YouTube-Film drehen?
Du bräuchtest eine Genehmigung dafür, dann dürftest du vorher filmen und Fotos machen, aber vor der Verhandlung nicht. Und danach, aber nicht direkt dabei.
Du wirkst immer so klar im Kopf und irgendwie auch gar nicht
enttäuscht.
So. Ja, aber auch gar nicht so. Du wirkst auch nicht so runtergezogen. Zieht dich das nicht alles total runter? Mich zieht das so runter. Ich habe auch, also es ist ja egal, ob ich jetzt Bock habe, über das Thema zu reden oder nicht. Ich finde es halt wahnsinnig wichtig, darüber zu reden. Aber wie hältst du das aus?
Naja, es ist nicht so, dass es mich jetzt gar nicht runterzieht. Ne? Also habe ich ja vorhin versucht, irgendwie klarzumachen, also die Art und Weise, mit der teilweise argumentiert wird, die finde ich schon teilweise auch echt richtig ätzend. So, ne? Aber jetzt sowas, ehrlich gesagt, das finde ich ja fast schon eher amüsant, dass du da vor Gericht drüber schreitest. Also das Gericht sagt tatsächlich, ja, da steht drin, der Gang wurde so genannt und das würde eben dann, würden die LeserInnen so verstehen, als dass er häufig so genannt wird, aber die eidesstattliche Versicherung, die betreffende Informantin abgegeben hat, da steht halt drin, ja, es wurde mehrfach so genannt. Und dann muss ich halt argumentieren und sagen, ja, aber häufig und mehrfach, wo ist denn da jetzt wirklich so der persönlichkeitsrechtlich relevante Unterschied, also auch aus der Warte von Till Lindemann, der wirklich mit anderen Vorwürfen sich gerade auseinandersetzen muss, zumal eben das ihn ja auch gar nicht betrifft, weil das ja darum geht, wie die Crew, was die Crew, so, also da kannst da weiß ja nicht mal, ob man da in den Beruf vorgehen soll, das ist ja absurd, häufig mehrfach, dann kann man auch jetzt, wir könnten auch reinschreiben, wurde mehrfach so genannt, das klingt ja schlimmer als vorher, also sowas gibt's schon auch, ne? aber
das
nee,
so ein bisschen
insgesamt
diese,
ist es natürlich
dieses,
nicht lustig, it's dieser, not funny.
Wie dieser berühmte Prozess, wo es darum ging, ob Herr Scherz einen Walter Ulbricht-Bart hat und der gesagt hat, nein, ich habe einen gewöhnlichen Bart und dann wurden verschiedene Bärte vor Gericht verglichen.
Ja, das heißt natürlich auch, dazu ist ja alles gesagt, was du hast es letztes Mal gemacht. Natürlich ist das ist jetzt dann mal ein Fall, der nun wirklich einfach dann
oder
der nur amüsant ist.
Ich habe noch mal in das reingeschaut, in das Schreiben hier, die einstweilige Verfügung, die ich von Scherz Bergmann bekommen habe bei Luke Mockridge, wo es darum ging, dass ich getwittert habe, wie hat jemand mal so schön gesagt, also es war nicht mal ein Satz, der von mir kam, sondern ich habe nur jemanden zitiert, die Frage nach der Trennung zwischen Werk und Künstler stellt sich nicht, wenn beides scheiße ist. Und dann habe ich ein riesenlanges Schreiben bekommen von Scherz Bergmann, wo erstmal erklärt wurde, dass es wahnsinnig zeitaufwendig war, die Adresse des also von mir rauszufinden.
Ich habe vorhin auch hier ganz schön gesucht.
Und aber deshalb hat Kanzlei jetzt entschieden, den Antragsgegner unter allen drei vorbenannten Anschriften abzumahnen. weil es sonst so wahnsinnig zeitaufwendig wäre. Und dann steht hier, der Antragsgegner verwendet mit dem auf den Antragsteller und seinen Werkschaften bezogenen Wort Scheiße ein gesellschaftlich geächtetes Schimpfwort aus der Fäkalsprache. Der Antragsteller und seinen Werkschaften werden mit menschlichen bzw. tierischen Exkrementen gleichgestellt und hierdurch herabgewürdigt. Und dann ist eine Riesenpassage, wo es um das Wort Scheiße geht.
Das ist meiner Meinung nach semantische Belästigung.
Und dann...
Absolut, es ist wichtig, dass du dieses Problem jetzt auch endlich mal ansprichst.
Ich habe gesagt, das ist eigentlich das Lustigste, was meiner Meinung nach das Schaffen von Luke Mockridge und vielleicht auch mein Schaffen jemals hervorgebracht hat. Ja, es ist wirklich eine Collab. Und dann hieß es ja auch, es ist Wettbewerbsverzerrung. Also wenn ich sage, Luke Mockridge ist scheiße, ist das Wettbewerbsverzerrung. Und das wurde
Das hast du ja nicht gesagt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Du hast gesagt, so.
Genau, und dann wurde halt das natürlich alles auch abgelehnt. Also aber da frage ich mich auch heute, warum wird sowas gemacht? Was haben sich jetzt Bergmann davon erhofft?
Ich bin froh, dass du nicht noch ein Bild von einem Haufen Scheiße gepostet hast, dann hätte Oliver das vor dem Gericht vergleichen müssen.
Emoji-Scheißhaufen. Nein, aber damit der Helses Frage beantwortet, ist es immer alles schlimm? Nein, es kann auch mal lustig sein. Zum Beispiel, zum war das alles gesagt, da haben wir halt lauter Bilder von Bärten, habe ich da eingereicht, vom Spitzbart bis zum Vollbart, und da haben wir mal die Bärte, aber das ist natürlich jetzt. Aber
glaubst du, das ist dann nur sowas von Scherz Bergmann, dass die so sagen, wir haben dich im Blick, dass sie mir sowas schicken? Ja, oder ist das so, ist es dann schon fast Werbung? Also wollen die, dass man einfach darüber redet? Oder finden die das selber irgendwie lustig? Oder also was ist das?
Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist ja schon letztendlich die Entscheidung, ob man sowas macht, trifft ja dann schon der Mandant. Ne? Also da kann natürlich der Anwalt kann beraten und kann sagen, mach's oder mach's nicht, aber die letzte Entscheidung trifft dann in dem Fall ja Luke Mockridge. Das machen die ja nicht ohne seine Entscheidung. Aber gut, das kann auch schon mal, ich weiß nicht, der Fall ist ja, der hat ja tatsächlich, ist natürlich lustig auch, auf gewisse Art und Weise, weil man halt über Seiten das Wort, den Begriff Scheiße versucht, auf alle möglichen Arten zu interpretieren.
Ja, der wird ja mittlerweile auch beim Jurastudium zum Teil besprochen.
Weil der wurde ja auch in der juristischen Fachpresse und so wurde das auch besprochen. Der
Scheißefall. Weil es einfach so, noch nie hat jemand versucht,
Thomas Spitzer durfte ihn Scheiße finden. Was ein überraschendes Ergebnis, man darf jemanden Scheiße finden. Ja, unser
Grundgesetz absurd. Erlaubt es das. Es ist wirklich einfach absurd, was für Blüten dieses ganze Thema
recht.
Treibt.
Es könnte sein, dass man da dann einfach dran denkt, dass man die Intention vielleicht hat zu sagen, pass auf, Alter, wir haben nicht auf dem Schirm auch den Kleinkram, den du da auf Twitter raus hast. Vielleicht ist es so. I don't know. Aber das kann man natürlich nur spekulieren, warum man sowas macht.
Was man, glaube ich, oder was ich als Privatperson Hazel total scheiße finde, ist, dass es so wahnsinnig viele MeToo-Fälle gibt, dass es auch schon Fälle gab, von denen ich mitgekriegt habe, wo ich auch mit beteiligt war, so mehr oder weniger direkt. Also ich bin seit 12 Jahren aktiv in der Entertainment-Branche tätig und ich war schon bei Produktionen dabei, wo es ganz offen darum ging, dass die Moderatorin dem Produzenten eingeblasen hatte und ganz offen einfach besprochen wurde, dass das auch der einzige Grund ist, warum die Sendung moderieren darf. Ich habe schon mit Veranstaltern zu tun gehabt, die später dann der Vergewaltigung angezeigt wurden. Ich habe schon selber Angebote gekriegt von Leuten so aller, ja, was hältst du von Kuscheln? Willst du nicht mit mir in einem Bett schlafen? Ich kann dafür sorgen, dass du dort auftrittst, aber dann musst du mit mir in diese Kammer rein und so. Wirklich so ganz, ganz konkrete, schäbige Sachen.
Als du bei Nightwatch warst, was Luke Mockridge damals moderiert hat, hieß es doch irgendwie auch so, na, hat er dich schon klar gemacht und so?
Genau, also es war einfach ganz normal, dass darüber offen geredet wird, dass ich quasi ein öffentliches Gut bin jetzt oder ein Gut für gewisse Leute. Und es wurde in sehr, sehr vielen Kontexten nicht darauf Rücksicht genommen, was vielleicht meine private Situation ist, was meine Bereitschaft zu der ganzen Sache angeht. Und von den ganzen Fällen des Machtmissbrauchs würde ich jetzt gar nicht reden, weil das würde wirklich über die Stränge schlagen, wenn es nicht um sexualisierte Gewalt geht, sondern einfach so um Gewalt so im psychologischen Drucksinn. Was denkst du denn, Oliver, wie können wir Frauen besser vor Belästigung schützen, vor allem in der Entertainment-Branche?
Das ist tatsächlich eine Frage, bei der ich jetzt kein Experte bin. Ne? Also ich würde mir das da ehrlich gesagt auch nicht rausnehmen, jetzt jemand wie dir, die schon so viele Erfahrungen da, also negative Erfahrungen da gesammelt hat und da so leider versiert ist in dem Thema, da jetzt irgendwelche Tipps geben zu können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also letztendlich kann man natürlich immer nur Kann ich ja nur als Laie jetzt sagen, ne? Das ist ja nicht mein Feld. Aber klar, so wie du es gemacht hast, auch bisher schon versuchen, das öffentlich zu machen und darüber zu sprechen, das Thema am Laufen zu halten. Ich meine, es ist ja schon ein bisschen was passiert im Zuge von MeToo. Ja, es gibt eine Form der Solidarisierung. Ne? Das ist ja auch der Sinn und Zweck davon, dass man sagt, man ermutigt sich gegenseitig. Leute finden den Mut, über Sachen zu sprechen, weil sie sehen, dass es andere auch tun. Vielleicht auch erst nach langer Zeit und so weiter. Und ich glaube, da kann man vielleicht höchstens vorangehen und, ne, weil du in der Position bist, das vielleicht besser, einfacher machen zu können. Du hast natürlich irgendwie auch die Möglichkeit, das irgendwie auszuspielen. Also weil
ja, ich habe ja im Vergleich zu ganz vielen Frauen, denen das passiert, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich kann mir ja einen teuren Anwalt leisten. Ich kann vor einer breiten Öffentlichkeit über meine Probleme und Ängste und Erinnerungen sprechen. Und das können ja ganz viele nicht.
Dir wird auch zugehört vor allem. Also du hast ja auch deine eigenen Kanäle und so weiter. Du bist unabhängig. Du bist von keinem Sender, von keiner Produktionsfirma.
Plus, also das tut da jetzt gar nicht auf den ersten Blick nicht so viel zur Sache, aber für mein eigenes Selbstbewusstsein natürlich schon. Ich habe ein sehr intaktes Privatleben. Also es ist ja auch nochmal was anderes, wenn man öffentlich über Dinge sprechen muss, die gegen den eigenen Willen passiert sind und dann geht man nach Hause und ist ganz alleine. Und ich habe ja Rückhalt von zum Beispiel Thomas und auch vielen Freunden und Familie und
Kollegen. Ja, das ist ja auch so eine, in Anführungsstrichen, Strategie oft von in Anführungsstrichen Tätern, dass sie so versuchen, das Opfer zu isolieren oder so gegen die Eltern, gegen die Ängsten auszuspielen, damit sie es dann umso ungeschützter manipulieren können in irgendeine Richtung. Das ist ja so ein ganz häufiges Motiv. Ich denke aber, man kann sagen, also zwei Dinge abschließend. Zum einen, wir haben es nicht in Anführungsstrichen geschafft, Luke Mockridge zu canceln. Das wollten wir auch nie. Das ist die gute Nachricht für alle, die Luke Mockridge total abfeiern. Luke Mockridge ist da. Er tritt in der Lanxess Arena auf und die Stimmung soll bombastisch sein, wenn man seinem Instagram-Kanal Glauben schenken darf. Also ja, diese Einbußen, die es da angeblich gab, die gibt es jetzt wohl nicht mehr. Ich glaube, es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis Luke Mockridge wieder ganz normal in den Medien stattfinden wird. Der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen so diese Reue-Tour schieben und rumtingeln und überall erzählen, wie leid es ihm tut und wie emotional anstrengend es für ihn war. Und dann in einem Jahr oder so ist er wieder in den ganz normalen Formaten überall. Da müssen sich Luke Mockridge-Fans keine Sorgen machen, das ist das eine. Zum anderen muss man aber sagen, hat sich auch einfach durch diese Präzedenzfälle in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Also wir kennen auch schon Produktionen, wo sich Männer in Machtpositionen daneben benommen haben und dann einfach zwei, drei Frauen sich gemeldet haben und gesagt haben, das geht hier nicht, und dann wurden die Männer halt sofort gefeuert, weil mittlerweile auch jeder Produktion, jedem Sender klar ist, man kann sich das einfach nicht mehr leisten. Bei Produktionen geht es um Millionenbeträge, und wenn da jemand rumrennt und sich volllaufen lässt und oder Leute betatscht und allen erzählt, wie geil er ist, so das ist nicht mehr zeitgemäß einfach.
Es ist nicht mehr zeitgemäß und das
klingt. Du kannst den Weltmeistertitel gewinnen und noch innerhalb von 48 Stunden gefeuert werden, weil du eine Frau auf den Mund geküsst hast heutzutage. Und so muss es ja auch sein.
Ich will jetzt aber
gut,
auch...
Na gut, da hast du doch Karl-Heinz Rummenigge gesagt, das ist völlig okay. Also es gibt ja schon auch noch Gegenkräfte. Aber
vollkommen losgelöst von allen moralischen Aspekten ist es meiner Erfahrung nach, und ich habe wirklich viele Erfahrungswerte, wo ich darauf zurückgreifen kann, es ist immer besser für das Produkt, wenn solche Sachen nicht hinter der Kulisse passieren. Die Leute arbeiten lieber, sie arbeiten besser und sie machen danach auch besser und lieber und mehr Werbung für das fertige Produkt, wenn sie nicht eine total traumatisierende Erinnerung an die Produktion hatten.
Ja, ich sage ja immer, unsere Firma ist ein bisschen wie so ein Restaurant mit einer offenen Küche, wo man so reinschauen kann, wo man einfach sieht, ah ja, die Köche haben auch Spaß. Und es ist nicht einfach so, in irgendeinem dunklen Zimmer wird irgendwas zusammengepanscht und dann wird es einem fertig serviert und man weiß nicht, was die Zusatzstoffe
genau,
und Inhaltsstoffe sind.
Genau, oder anders gesagt, vielleicht mal einen Gruß an alle KollegInnen. Es gibt wirklich auch Möglichkeiten, Wege und Jobs, wo man ohne dieses gesamte toxische Verhalten miteinander arbeiten kann. Und sucht euch doch vielleicht vermehrt solche Sachen aus, wenn ihr cool seid. Wenn ihr nicht cool seid, dann bleibt fern.
Ganz zum Schluss, angenommen, jemand wird sexuell belästigt. Was kann diese Person in Deutschland tun? Also soll sich die Person eher an die Polizei wenden, an einen Anwalt, an eine Beratungsstelle? Was würdest du, vielleicht auch gar nicht in deiner Funktion als Anwalt, sondern einfach als Privatperson, diesen Menschen raten?
Das kann ich wirklich auch wieder nur als Privatperson und Laie irgendwie versuchen zu beantworten. Also du hast es eigentlich ja schon aufgezählt. Ne? Also es hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, über welche Form jetzt des Übergriffs man spricht. Ne? Bei einer echten Vergewaltigung natürlich zur Polizei gehen, schnell zu einem Arzt, der irgendwas dokumentieren kann. Möglicherweise, also als Anwalt denkst du natürlich immer dran, wie kann man es am besten dokumentieren. Ne? Das ist sozusagen dann der Ansatz, der dann bei mir käme, dass man sagt, wie kann man schnellstmöglich irgendwie Beweismittel schaffen. Ne? Aber ich glaube, in so einem Moment stehen natürlich auch dann andere Aspekte.
Gibt es einen Unterschied zwischen sexueller und sexualisierter Gewalt? Der wird, glaube ich, manchmal zumindest sprachlich unterschieden. Ist das auch juristisch ein Unterschied?
Juristisch ist, glaube ich, da jetzt kein Unterschied zu sehen. Aber das sind jetzt auch Begrifflichkeiten, die, wie gesagt, das sind jetzt nicht fest definierte Terminologien, die irgendwie im Gesetz stehen, nicht unbedingt. Ne? Also ich bin aber auch kein Strafrechtler. Ne? Das kann ich jetzt so gar nicht so.
Wie geht es jetzt weiter mit MeToo in Deutschland? Also an welchen Fronten kämpft der Spiegel aktuell und auf was für Auseinandersetzungen dürfen wir uns freuen in den nächsten Monaten? Wir haben
einiges in der Pipeline. Nein, also der ist nicht nur mit Spiegel. Ne? Also der Spiegel, der berichtet halt über Themen von öffentlichem Interesse. Das ist ja, der ist da ja kein Kulturkampf oder sowas. Der Spiegel berichtet einfach, und er berichtet ja auch über viele andere Sachen, so wie es generell weitergeht mit MeToo, ist sicherlich eine spannende Frage. Also wir haben einerseits, haben wir eben gesagt, es hat sich ein bisschen was getan, vielleicht, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt natürlich einen Backlash so auch. Also es gibt ja auch, das merkt man ja ganz stark, also ich meine, ist ja sowieso alles momentan eine sehr aufgeheizte Diskussion. Das Ganze hat natürlich über das, was wir da sprechen, auch die Verfahren, die man dann führt, auch eine gewisse gesellschaftspolitische Dimension. Na klar, das ist alles auch kulturell aufgeladen so ein bisschen. Also wir haben eine Situation, wo man sehr hitzig und polarisiert darüber diskutiert, quasi in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. So, ne? Also wenn es mal ganz hoch auch aufhängst, führt MeToo ja auch dazu zu der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Also generell, ne? Also wollen wir in einer vielfältigen, toleranten, missbrauchsfreien oder diskriminierungsfreien Gesellschaft leben oder nicht? Ne? Oder wollen wir eher in einer Aiwanger, Kubicki, Rummenigge Gesellschaft leben? Keine Ahnung. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ne? So, greift ja alles irgendwie ineinander, und da spielt MeToo dann auch mit rein. So, ne? Also und natürlich werden viele Leute das unterschreiben, sagen, wollen wir eine Gesellschaft ohne Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung, werden sehr viele Leute ja dahinter ankreuzen. Aber worüber letztendlich diskutiert wird, ist ja die Frage, wie wichtig ist es eigentlich? Also wie viel muss man da investieren? Und wie wichtig ist das alles? Wie groß ist das Problem? Das ist natürlich auch die Frage. Und da gibt es natürlich schon. Natürlich gibt es da Gegenströmungen, ne, von konservativen und reaktionären Kräften, die halt den Veränderungsprozess irgendwie aufhalten wollen. Na klar. Also weil die halt von, keine Ahnung, entweder es beim profitiert wird von solchen Strukturen, weil man da schon immer von profitiert, auf welche Weise auch immer, oder weil es einfach generell einfach ein fehlender Veränderungswille ist.
Also ich bleib so scheiße, wie ich bin.
Es war schon immer so, ne? Wir haben das,
ich lass mich nicht verbiegen.
Ja, und vor dem ganzen Hintergrund natürlich spielen dann auch dann letztendlich auch solche Auseinandersetzungen sich ab. Also das schwebt ja immer so ein bisschen oben drüber, ne? Es geht ja nicht wirklich immer nur um die drei Sätzlein vielleicht, in die es jetzt im konkreten Verfahren geht sozusagen, ob die dann verschwinden oder nicht nach 5 Jahren Gerichtsstreitigkeiten, sondern das andere schwebt da schon auch so ein kleines bisschen immer rüber, ein kleines bisschen natürlich nur. Aber klar, ich habe ja vorhin versucht, diese Voraussetzung irgendwie darzustellen. Es geht auch um ein öffentliches Interesse. Also hat ein Fall ein öffentliches Interesse? Das muss man dann auch versuchen, so ein Gerichten zu vermitteln. Warum? Na, das ist natürlich jetzt bei Lindemann oder keine Ahnung, oder Luke Mockridge und Frau Anjuli jetzt nicht so das Problem. Aber es gibt ja auch andere Fälle. Das ist ja gerade der Punkt, dass man sagt, MeToo, da geht es nicht nur um strafrechtlich relevante Fälle oder solche, die noch strafrechtlich verfolgt werden können. Es geht ja auch um, MeToo ist ja das Feld ist ja viel breiter. Ne? Es gibt ja keinen Straftatbestand Machtmissbrauch oder sowas. Ne? Das ist ja alles, das sind ja Verhaltensweisen, die da drunter subsumiert werden, die sind jetzt nicht strafrechtlich erfassbar. Das muss man natürlich immer wieder versuchen zu erklären, dass das auch wichtig ist. Ne? Dass es vom öffentlichen Interesse ist. Da hört man natürlich auch, also das habe ich mir auch schon im Gerichtssaal angehört, ja, ach, da hätte doch früher kein Mensch was gesagt, ne, wenn es um solche Übergriffe geht, kleinere, vermeintlich kleinere Sachen, natürlich, die jetzt nicht in der Dimension einer Vergewaltigung sich abspielen, aber halt das in Arsch kneifen, so in der Disco oder die Hand nehmen und irgendwie einer Frau und über den Körper rein. Und das, na, da gibt's dann schon, also da werden schon Diskussionen geführt, wie habe ich mir schon angehört. Ja, also da hätte doch früher kein Mensch drüber berichtet, wie interessiert denn das? Und das ist dann schon an der Würde, ey, hat früher keiner was gesagt und soll auch so bleiben. Was soll es denn? Mir wurde schon vorgeworfen, halt über moralisch oder prüde Hypermoral hieß es neulich. So. Es gab auch schon, also klingt dann witzig, aber da haben wir auch viel drüber gelacht, aber es gab auch schon die Ansage, ja, also diese Entrüstung, die kann jetzt nur da herrühren, die ist entweder gespielt oder es liegt daran, dass der Prozessbeförderte, der Antragsgegnerin, in dem Fall halt ich, in seiner Jugend keine Clubs und Diskotheken besucht hat.
Krass.
Also ja. Da kannst du dann so, also haben wir viel drüber gelacht, viele Leute, die das auch lesen, solche Schriftsätze, die kennen mich, auch mit denen war ich schon sehr oft sehr lange in der Diskotheken so. Aber wie gesagt, ich war 20 Jahre DJ,
ja,
so.
Da haben wir viel gelacht. Olli kann richtig gut feiern, das muss ich an dieser Stelle sagen.
Nicht, aber im Grunde ist es ja nicht lustig, ne? Weil im Grunde soll es halt bagatellisieren. Ne?
Und aber
soll
du, heißen, aber Leute, du beantwortest damit Scheiß. Ja auch schon die Frage, ob es jemals möglich sein kann, weil es gibt jetzt viele Leute, die sagen so, ach, das müssen einfach die Gerichte entscheiden, da halte ich mich raus. Aber ich
genau,
sage immer so,
also
das
was
ist ein
ja dann immer so impliziert, dass sie einfach warten auf das Gerichtsurteil und dann ihre Meinung fällt, ob sie jetzt Tickets zu irgendeiner Show kaufen
ja,
oder
ja, und als es gäbe es dann so einen Richter, der macht dann Daumen nach oben oder Daumen nach unten und dann ist der Cast einfach bissen. Und ich sage immer, es ist so wie bei der AfD, so die Frage, ist die AfD irgendwie rechts oder so? Also da gibt es natürlich dann immer mal wieder eine Grenze und dann wird wieder die Grenze großzügig umschifft und dann stößt wieder der eine ein bisschen vor und der andere federt zurück und so weiter. Und das ist natürlich immer ein öffentlicher Diskurs. Also da kann es gar nicht passieren, dass einer dann, es kann sich ja kein Richter hinstellen und sagen, ja, Till Lindemann ist ein Arschloch. So, das wird ja nicht passieren.
Na, letztendlich ist es natürlich so, dass also die Frage, wie wir als Gesellschaft mit MeToo umgehen wollen, wird ja nicht von Gerichten entschieden.
Genau.
Und schon gar nicht von irgendwelchen Pressekammern. Das wollen die und müssen die auch und können die auch gar nicht entscheiden. Das ist natürlich eine Frage des gesellschaftlichen Willens oder so und des gesellschaftlichen Diskurses und nicht von Gerichten. Da kannst du nicht sagen, also kannst natürlich sagen, in einem konkreten Fall, da interessiert mich nicht, guck mal, was bei Gericht rauskommt oder so. Aber die ganz große Frage wird da natürlich nicht entschieden. Aber man darf auch nicht vergessen. Das gilt ja eigentlich in beide Richtungen. Gerade jetzt bei diesen Prozessen, die wir da führen, also im Presserecht, das sind Verdachtsberichterstattungen. Da wird gar nicht entschieden von einem Gericht, ob die Tat begangen wurde oder nicht. Da wird darüber in der Regel entschieden, ob diese Voraussetzungen eingehalten wurden, über die ich vorhin gesprochen habe. Da kommt am Ende nicht raus, war es oder war es nicht. Ne? So, who done it oder was. Also, ne? Darum geht es ja gar nicht. Das heißt dann im Umkehrschluss auch, oder heißt dann automatisch auch, keine Ahnung, wenn jetzt der Spiegel gegen Luke Mockridge so ein Verfahren verliert oder es werden einzelne Passagen verboten irgendwie in der ersten Instanz oder in der zweiten, dann heißt das nicht, dass er unschuldig ist, weil diese Frage wurde gar nicht im Prozess geklärt. Mhm. Das heißt aber auch umgekehrt, wenn man so einen Prozess gewinnt, dass die Schuld dieser Person erwiesen wird. Das ist gar nicht Gegenstand solcher Gerichtsverfahren. So, also solcher zivilrechtlichen Verfahren, ne, wenn dann irgendwie gegen Presseberichterstattung geklagt wird. Das andere sind natürlich Strafverfahren. Ein Strafverfahren wird natürlich schon, da geht es natürlich um was ganz anderes. Da wird dann eben versucht, eben aufzuklären und nachzuweisen, ob eine Tat irgendwie begangen worden ist oder nicht. Das ist schon was anderes irgendwie. Ne? Also jetzt sich hinzustellen und zu sagen, wir schauen mal, was die Gerichte entscheiden, das klappt halt nicht immer. Trotzdem musst du natürlich Gerichtsentscheidung akzeptieren. Ne? Gestern auch wurde das Strafverfahren gegen Till Lindemann eingestellt von der Staatsanwaltschaft Berlin, weil die Ermittlungsbehörden schlicht und einfach keine dieser Frauen erreichen konnten. Die haben dann versucht, irgendwie an die Presse und der Spiegel, haben ja auch, wie gesagt, noch viele andere Medien berichtet über einzelne Vorfälle oder mutmaßliche Vorfälle, sind herangetreten und haben gefragt, ob sie vielleicht die Namen und Adressen der Informantinnen da haben können. Dann beruft sich die Presse in der Regel auf Informantinnenschutz. Aber beim Spiegel natürlich hat man das natürlich die betreffenden Frauen informiert und wenn sie das wollen, dann können sie sich da melden. Aber es gibt ja eben das Phänomen, dass sich viele Frauen dann nicht melden wollen. Warum auch immer. Klar, vielleicht einfach auch vielleicht würde ich auch einfach auch keinen Bock mehr damit abgeschlossen oder auch finanzielle Aspekte, ne? Das kann auch Geld kosten, man kann danach in Anspruch genommen werden. Die Anwälte haben ja von Anfang an auch angedroht, dass sie auch gegen die einzelnen Personen, die sich äußern, vorgehen wollen. Gibt es gewisse Einschüchterungseffekte, keine Ahnung. Aber da zählt einfach nur das nackte Ergebnis. Es ist eingestellt und damit gilt er als unschuldig in strafrechtlicher Hinsicht.
Also so viel zur sehr langen, sehr umständlichen Antwort auf die Fragen, ist das Thema MeToo in Deutschland in Anführungsstrichen durch? Und hätten wir unsere T-Shirt-Aktion beim Comedy-Preis nochmal genauso gemacht?
Ja, vielen lieben Dank, Oliver, dass du dir die Zeit genommen hast, hier hinzukommen. Vielen lieben Dank auch im Namen von, ich würde sagen, zumindest Thomas und mir, aber ich glaube, noch ganz, ganz viel mehr Leute sind dieser Meinung. Danke, dass du diese Arbeit machst, dass du sie gründlich machst, dass du sie sorgfältig machst. Ich denke, es ist wichtig, dass es Leute wie dich gibt.
Oliver hat wirklich Eier. So, das ist in dem Fall klingt es komisch, aber es ist einfach, also der ist wirklich, der traut sich einfach was. Der prescht auch mal vor. Das ist nicht so jemand, der sagt, also zum Beispiel unsere Rammstein-Folge, ja. So viele Leute hätten damals gesagt, oh, release das nicht, das ist zu heikel, das Thema, und dann wirst du bestimmt abgemahnt, bliblablub. Oliver hat einfach gesagt, ja, muss ein paar Stellen ändern und so, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das liebe ich so, diese juristische Hemdsärmlichkeit bei dir, dass du auch einfach den Kampf aufnimmst, oder?
Es ist immer einfacher, nichts zu machen.
Ich glaube, selbst Scherz Bergmann würde sagen, ja, mit dem Dr. Srocke, mit dem kann man kämpfen irgendwie. Das ist ein Sportsmann.
Das weiß ich nicht. Jetzt geht es ja auch nicht immer um Scherz Bergmann. Aber klar, wenn du mich anrufst und sagst, wir haben eine Sonderfolge zu MeToo und Rammstein gemacht und kannst du mal kurz reinhören, soll aber bitte morgen rauskommen. Klar, dann gehen wir natürlich die Alarmglocken an.
Deswegen haben wir dich jetzt einfach dabei, damit du gleich Veto einlegen kannst. Falls ihr Expertise habt auf dem Gebiet, was man im Falle eines MeToo-Falls im nächsten Umfeld oder sogar bei einem selber machen kann, also wenn ihr jetzt wirklich an vorderster Front seid und Frauen oder Männer unterstützen könnt, dann lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch solchen Sonderfolgen Raum gebt und dass ihr zuschaltet und dranbleibt. Wir bemühen uns um eine lange und detaillierte objektive Berichterstattung, sind aber natürlich keine JournalistInnen. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr uns auch bei sowas zuhört.
Ja, und seid einfach nett zueinander. Wir versuchen es auch. Wir sind auch bereit, Fans von irgendwelchen mutmaßlichen Belästigern die Hand zu reichen, wenn es möglich ist, keine Ahnung. Aber beschimpft uns nicht wegen irgendwelchen Trash-Texten, die irgendein Idiot veröffentlicht hat. Keine Ahnung.
Geht bitte nicht davon aus, dass wir gänzlich uninformiert und einfach nur so aus dem hohen Bauch
heraus agieren. Ja, und ich sage mal, also Künstlerinnen sind keine Journalistinnen und wir sind nur in der Lage, einfach ein Statement zu setzen. Das haben wir gemacht, das werden wir auch immer mal wieder machen. Das Statement ist nur eine Momentaufnahme und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, hey, wir ziehen uns dieses T-Shirt an und dann passiert dies und das, sondern es war einfach so, wir waren halt gerade da, hatten die Möglichkeiten, hatten die Ressourcen, haben es gerade noch so auf den roten Teppich geschafft. 5 Minuten später wurde der dicht gemacht, hätte unser Taxi Verspätung gehabt, wäre es im Stau gestanden, hätte es diese Aktion nie gegeben. Und dass es dann diese Wellen geschlagen hat, dass wir dann bei jedem Artikel zum Comedy-Preis auf ganz oben gezeigt wurden und so weiter, das haben wir natürlich nicht so geplant und das kann auch niemand so planen.
Ja, also ganz privat nehme ich von der Sache auch mit, wir brauchen mehr Fotos, wo wir als Paar drauf sind, weil es wird immer nur dieses Bild
auf jeden Fall. Das gibt der ganzen Sache. Google mal Hazel und Thomas kommt in nur ein Foto.
Das gibt dem ein bisschen sehr viel Raum. Dankeschön, also, Oliver.
Dank,
Dankeschön,
Oliver.
Thomas auch, dass du den Oliver eingeladen hast.
Es war sichtlich unangenehm für dich auch, dieses Thema.
Ja, du als hast Schweizerin einfach, und als Frau. Und
vor allem auch als Person, deren Beruf es ist, gerade bei unangenehmen Themen immer Witze zu machen. Also ich merke ja auch immer so bei Hazel, dass dann so dieses,
schwierig.
Ich muss unbedingt einen Witz darüber machen, aber ich darf nicht, verdammt.
Wenn ich so einen Helm an hätte, der Stress in Energie umwandeln würde, hätte Deutschland für die nächsten 2 Jahre
also,
Strom.
Vielen Dank, Hazel, dass du es auch als schwangere Frau auf dich genommen hast, diese Folge aufzunehmen, weil es ist ja für uns gerade wirklich...
Stimmt, wir waren ja zu viert.
Ja, es ist für uns gerade wirklich keine stressfreie Zeit, aber wir dachten, das Thema ist doch wichtig und da ist irgendwie da gibt's gefühlt so ein bisschen eine Schieflage und deshalb wollen wir einfach nochmal unsere Position zeigen, keine Ahnung. Und ich glaube, das haben wir jetzt geschafft. Vielen Dank, Olli, dass du extra deswegen nach Köln gekommen bist.
Und Dankeschön auch an Benjamin Grimmeisen, der die Folge mischt. Und auch wenn wir noch unter der Woche eine Sonderfolge rauskloppen, nicht mit der Wimper zuckt und einfach sagt, kein Problem.
Genau. Vielen Dank. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.